Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken in einem neuen Lebensjahr von dir, lieber Martin, der du wie immer an meiner Seite bist. Ich hoffe, du hast gut gefeiert und bist jetzt aber wieder fit. Herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute. Ich glaube, das kann ich auch sagen im Namen aller Hörerinnen und Hörer.
Danke, danke.
Ich wünsche dir ein tolles neues Jahr und viele weitere gute Podcast-Aufnahmen. Hast du ein bisschen gefeiert?
Ja, also ich feiere ja immer selten, ich feiere immer wenig. Ich feiere auch selten, aber ich feiere immer wenig.
Immer nur einmal im Jahr.
Ja, genau. Daher das ist es oftmals so, dass ich manchmal das Höchste der Gefühle sind, irgendwelche Freunde einzuladen und irgendwie gemeinsam ins Restaurant zu gehen. Und was ich auch immer mag, ist Maulwurfkuchen, aber den backe ich dann tatsächlich selber. Ich habe zwei Kuchen in meinem Repertoire. Das eine ist dieser Maulwurfkuchen, was ja eigentlich eine Backmischung ist. Und das andere ist dieses Bananenbrot, was ich immer als Kuchen mache. Lustigerweise war ja das Bananenbrot ein Klischee-Rezept der Corona-Lockdown-Zeit 2020. Aber ich kannte das schon vorher. Ich kannte das schon viele Jahre vorher, bestimmt schon seit 2015, vielleicht sogar noch früher. Und habe das immer sehr gerne als Dessert gebacken und dann haben es auf einmal alle gekannt, also es ist jetzt quasi so wie die Band, die man kannte, bevor sie cool wurde. Aber ja, das sind so die Kuchen, die ich kann und ja, wie gesagt, immer kleine Feiern. Und aber ich freue mich immer über jeden, auch so jetzt hier in dem Podcast, der mir denn noch gratuliert, auch wenn ich nicht darauf angewiesen bin, dass Leute mir gratulieren. Also ich hätte jetzt auch nicht die Freundschaft gekündigt, hättest du es vergessen.
Aber das vergesse ich natürlich nicht. Ich finde es lustig, dass du das mit dem Maulwurfkuchen sagst, weil das ist auch etwas, ein Kuchen, den ich auch sehr gerne esse und es ist noch nicht allzu lange her, 2-3 Jahre, wo meine Mutter meinte, sag mal, was habt ihr eigentlich so an diesem Kuchen? Warum wünschst du dir den auch immer noch so zum Geburtstag öfter oder sowas? Ich habe ihn selber noch nie zubereitet, vielleicht sollte ich das demnächst mal machen.
Ja, das aber schreit auch noch einer neuen Folge Verstaubt und alt gekocht, oder wie haben wir gesagt?
Ja, das stimmt. Verstaubt und neu backen, oder?
Verbackt und alt. Ja, backen, natürlich. Wir haben es ja im Titel selber, ja. Verstaubt und gebacken.
Genau, also können wir gerne zubereiten, weil ich habe da auch eine Schwäche für diesen Kuchen. Lustig, dass du den auch erwähnst. Vielleicht. Ja. Wir können das ja auch, können wir ja gucken, ob wir den vielleicht zusammen machen oder sowas.
Also mittlerweile habe ich das Gefühl, die Backmischung zu finden, ist schwieriger als den Kuchen zu machen, weil die Backmischung ist aus vielen Regalen raus. Das letzte Mal habe ich die tatsächlich über Amazon bestellt. Ich weiß gar nicht warum, also ob Dr. Oetker da irgendwie Schwierigkeiten macht oder so. Also ich habe es jedenfalls die letzten 3 Maulwurfkuchen kamen quasi von Amazon. Und aber die Sache selbst ist sehr leicht. Also da muss man eigentlich wirklich nur ein paar Zutaten zusammenmixen und Bananen schneiden und so eine Creme anrühren. Also das können wir sehr gerne mal machen.
Ja, super. Ja, freue ich mich drauf.
Ich will dich auch immer noch überreden, die Bioleg-Folgen zu reviewen den Folgen, wo Schauspieler aus Familie Dr. Kleist mit dabei sind. Bisher hast du dich dazu aber noch nicht geäußert. Jetzt muss ich dich mal unter Druck setzen hier auf Sendung
des anzusprechen. Ja, genau. Ich würde sagen, erstmal haben wir noch eine ganze Menge ja vor uns und dann würde ich mal sagen, schauen wir da mal danach.
Es sind ja nur, glaube ich, 3 Folgen oder so. Also ich habe nur gefunden, Ulrich Pleitgen war bei Bioleg, Francis Fulton Smith war bei Bioleg und Dietmar Schönherr.
Ich fürchte, meine große Befürchtung ist ja, dass wir haben ja neulich mal mit einer Schauspielperson gesprochen, Interviewanfrage, die dann zu uns sagte, und ihr findet diese Serie wirklich gut. Also die Verwunderung über uns, dass wir diesen Podcast machen, ist ja schon groß. Ich fürchte ja, dass wir danach für vollkommen unzurechnungsfähig erklärt werden.
Ja, das kann sein, ja.
Deswegen muss ich noch so ein bisschen gucken, ein paar, jetzt wo ich aus dem Referendariat, wenn ich da rausgehe, ne, ich muss mir erst noch ein Polster erarbeiten, bevor ich sagen kann, ach ja, die Unzurechnungsfähigkeit, die Bewertung der anderen ist mir egal. Von daher warten wir doch noch ein kleines bisschen ab und besprechen doch die aktuellen Folgen, denn da haben wir eine neue vor uns. Wir sind angelangt bei Folge 56 mit dem Titel Schwestern.
So ist es. Ganz kurz hatte ich eben einen kleinen Herzstillstand, als du mit 6 angefangen hast, weil ich an Folge 4, Staffel 5 gedacht habe. Ich dachte, ich habe die falsche Folge geguckt, Folge 6.
Also nee, hast du immerhin gedacht, dass du die falsche Folge geguckt hast, nicht, dass ich die falsche geguckt habe.
Ja, ja. Ich habe da eigentlich mehrere Sicherungsmaßnahmen, aber man weiß ja nie.
Da ist noch ein gewisses Vertrauen wiederhergestellt, dass ich zumindest halbwegs irgendwie hinbekomme, die Folgen zu gucken. Hast du eine Meinung oder irgendwas, was du da...
Ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich die Folge beendet hatte, war, dass sehr viel passiert. Also wirklich sehr viele verschiedene Storylines, sehr viele verschiedene Sachen, die so in der Folge aufgeworfen werden mit Gastfiguren, aber auch mit den bestehenden Figuren. Also da war einfach viel los. Hat auch wieder ein bisschen länger gedauert, dass ich die Folge geschaut habe. Ja, also ich fand es nicht schlecht und ich fand vor allem eine Sache besonders gut, aber da müssen wir ganz am Ende drauf eingehen. Das wird jetzt ohne den Kontext nicht funktionieren, dass ich das erzähle. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich, diese eine Szene, die könnte bei mir lange in Erinnerung bleiben.
Ach, da bin ich ja mal gespannt. Okay. Also die Geschichte der Schwestern wurde bei mir so ein bisschen überschattet dadurch. Das kennst du, dass wenn du Leute nicht in neuen Rollen akzeptieren kannst, weil du sie so sehr aus alten Rollen kennst.
Ja,
und
ja.
Die Schauspielerin Sonse Neu oder so heißt die, glaube ich, ne?
Ja. Mhm.
Die ist ja sehr bekannt geworden als Freundin von Bastian Pastewka in der Serie Pastewka. Und das 7 Staffeln lang mit Bastian streiten und meckern und sowas. Und das tut sie hier auf eine ähnliche Art auch wenn der ganze Kontext ernster ist. Und irgendwie ist es mir dadurch total schwer gefallen, sozusagen, ah ja, das ist ja jetzt die, weil ich sie so sehr immer in dieser anderen Rolle gesehen habe. Dadurch ist mir so ein bisschen schwer gefallen, diese Verbindung so dazu aufzubauen. Aber durchschnittliche Folge ansonsten passt, ist mir jetzt, wird mir, glaube ich, also mir ist jetzt nicht die Szene eingefallen, die mir lange in Erinnerung bleiben wird, sondern das läuft eher so nebenher, aber ich habe mich trotzdem wohlgefühlt beim Angucken, das war ganz nett.
Ja, muss ich dir aber zustimmen, ich bin ja nicht viel Pastewka-Gucker gewesen, aber ich kannte das Gesicht auch und habe auch sofort gedacht, dass das mir anders vorkommt, als ich es kenne, sage ich mal so. Und also, dass ich so das Gesicht sehe von der Schauspielerin und dann so denke, ey, ist ja interessant, die hier jetzt so zu sehen. Und dann war ich aber doch sehr überrascht, was für emotionale Töne sie hier abruft.
Du meinst, dass es so schauspielerisch von der Breite her, von dem, was gefordert wurde, größer war, oder?
Ja, und ich habe irgendwie Sachen von ihr gesehen, die ich aber mit den paar Folgen Pastewka, die ich gesehen habe, da bei ihr nicht gesehen habe.
Ja, okay.
Ja, gut. Wenn weiter nichts ist, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die aktuelle Folge. Das ist die Folge 6. Nein, das ist die Folge 4 der 5. Staffel und heißt Schwestern. Wir beginnen mal wieder an der Villa. Eigentlich kann man das jedes Mal wieder irgendwie betonen.
Du kannst es immer neu reinschneiden.
Genau, wir beginnen an der Villa. Und genau dieser Teil kommt dann immer wieder rein. Und die Familie verlässt die Villa und geht ins Krankenhaus, um Phoebe zu besuchen. Sie hat Frühstück dabei und sie wollen Phoebe mit einem Frühstück beglücken. Und sie treffen beim Gehen Michael und Rosalie. Die müssen erst noch in die Kita und Rosalie wegbringen, weil Lisa Nachtdienst hat. Ich vermute übrigens, dass Lisa oder deren Schauspielerin hier wenig Zeit hatte während dieser Folge, denn alle drei Szenen, in der sie auftaucht, finden im selben Set statt, nämlich an der Villa. Und zwei der Szenen sind nur, wie sie am Fenster winkt, weil sie Nachtdienst hat und jetzt schlafen gehen muss. Mhm. Die dritte Szene ist dann eine mit richtig Inhalt, aber da könnte sein, es war ein Drehtag oder so, diese drei Szenen. Und ja, wie gesagt, Lisa kann sein, hatte wenig Zeit oder Marie Seise hatte wenig Zeit und deswegen musste man hier so ein bisschen gucken, wie man sie rausschreibt aus der Folge, ohne dass man sie komplett rausschreibt und sie nach Australien geht oder so.
Ja, war mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich habe mehr darauf geachtet, dass was dir am Anfang auch schon aufgefallen ist, dass wirklich die Frisur von Michael so seltsam ist. Also es ist wirklich so, als ob da jemand gesagt hat, okay, ich mache da auf keinen Fall zwischen dem, was an der Seite ist, hinten ist, vorne, oben ist, mache ich auf keinen Fall einen Unterschied. Alles auf die gleiche Länge gestutzt, etwas verrückt.
Aber es gibt auf jeden Fall noch eine bessere Frisur in dieser Folge, sage ich dir.
Ja, das wollte ich zum Thema machen. Fantastisch. Es gibt einen absoluten Knaller und ich kann ja auch sagen, da ich ja jetzt in den Bereich komme, wo ich im Prinzip wirklich ja fast alles schon einmal gesehen habe, die Frisur von dem kleinen, jetzt muss ich mir überlegen, von dem Freund der Tochter der einen.
Also er heißt Lukas und ist der
Danke.
Freund von Paul.
Lukas, genau. Fantastisch. Das ist die beste Frisur in der gesamten Serie.
Völlig aus der Zeit gefallen. Also wirklich aus dem Jahrzehnt oder aus dem Jahrhundert gefallen eigentlich. Eine Frisur, wie man sie, glaube ich, auch 2013 seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Führt am Ende zu einer der absurdesten Sachen. Also das müssen wir am Ende mal auseinandernehmen, was da passiert ist. Aber das machen wir am Ende. Wir haben jetzt zwei Zeilen abgearbeitet, meine Notizen, also es kommt noch ein bisschen was. Am Klinikgelände wird gepicknickt und Paul tropft der Zahn, als er den Kuchen sieht, den sie eigentlich Peavy geschenkt haben. Und Peavy hat eine Überraschung und lässt sich von Christian seine Krücken geben und meint, gestern in der Physio hat es das erste Mal geklappt, aufzustehen, steht auf und alle freuen sich. Und er fragt, ob er die Reha nicht zu Hause machen kann, denn er wäre gerne bei ihnen. Und Christian meint, das geht schon, aber nur, wenn es die Befunde zulassen. Später am Tag kommt Christian an der Praxis an und Anna Schöller, beziehungsweise jemand, hat für Anna Schöller ein neues Schild angebracht, nämlich für ihre Kanzlei. Und das ist sehr prunkvoll in Gold und Rot und er verzieht ein bisschen das Gesicht. Und später untersucht Christian eine Patientin und diese Patientin heißt Christa Hesse. Die hat irgendwelche Migräneanfälle und er misst den Blutzucker. Und Christa Hesse will eigentlich nur Tabletten, muss nämlich zurück in ihre Bäckerei. Sie ist gestresst, weil ihre Schwester zu Besuch ist. Und Christa meint, da freut man sich doch dann eigentlich. Aber Christa sagt, da kennen Sie meine Schwester nicht. Denn wenn sie da ist, dann dreht sich alles nur um sie. Der Blutzucker ist in Ordnung und sie kriegt stattdessen eine Schmerzmittelinfusion. Und Christian fragt, wie lange ihre Schwester denn bleibt. Aber das hat sie nicht gesagt. Sie war nicht mehr da, seit ihre Mutter vor 3 Jahren gestorben ist. Und sie hat alle 3 Tage einen Geschäftstermin in Erfurt, von denen sie nichts erzählt. Christa weiß nicht, was sie hier will. Sie wollte eigentlich damals immer nur weg und ist eigentlich auch eine erfolgreiche Maklerin in der Toskana, die sich immer nur um sich selbst gekümmert hat. Und ja, Christian merkt an diesem Monolog, da scheint sich ja einiges angestaut zu haben. Und diese Christa Hesse ist die Schauspielerin, die wir eben meinten, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Sohnsee oder so. Sohnsee Neu aus Pastewka.
Ja.
Was aber auch gemein ist für eine Schauspielerin, wenn man sie eingibt bei Google, kommt sofort Pastewka Schauspielerin so und so, Pastewka Schauspielerin so und so. Also sie ist nur noch die Pastewka Schauspielerin. Also hier in unserem Fall ist sie die Familie Dr. Kleist Schauspielerin.
Ja, ist halt die Frage, ne? Harald Schmidt sagt, ja, das ist eigentlich das größte Geschenk, dass man auf irgendwas so festgeschrieben ist, weil man hat sozusagen seinen Fußabdruck schon hinterlassen. Man wird, egal was man jetzt noch tut, mit den Leuten, also mit irgendwas verbunden. Aber ich glaube, es ist dann, wenn Leute noch aktiv was erreichen wollen, ist es eher anstrengend.
Wenn die Sache, also ich bin ja immer so ein bisschen wirtschaftlich eingestellt, wenn die Sache so erfolgreich war, dass man davon im Grunde leben kann, dann finde ich das okay. Aber wenn du halt darauf angewiesen bist, dass du neue Rollen kriegst und dann heißt es, nee, dich können wir nicht besetzen, du bist ja die aus Pastewka, du bist zu bekannt. Oder Tommy Pieper hat immer sehr darunter gelitten, die Stimme von Alf zu sein, weil er hat keine Rollen bekommen, weil man immer dachte, man hört ja da Alf oder so. Dann ist es halt, dann wird es ja irgendwann ein Karrierekiller, dass man nur noch darauf festgelegt wird.
Ja. Genauso wie es doch auch so ist, dass viele Leute sagen, dass nachdem sie mit einem Preis ausgezeichnet werden, dass sie danach ganz viel selten Aufträge bekommen, weil alle denken, ah, jetzt bekommt die Person ja so viele Aufträge und kann jetzt.
Genau. Bei Hesses sind wir als nächstes zu Hause und es ist ein bisschen Stressstimmung am Morgen. Angelika heißt die Schwester und ist die Tante von den beiden Kindern und die will mit den Kindern am Nachmittag nach der Schule zur Wartburg, aber Christa weiß davon noch gar nichts. Und als die Kinder dann weg sind, meint Angelika, sie wollte nicht über die Kinder irgendwie entscheiden, sondern sie wollte einfach helfen, weil Christa so viel zu tun hat. Und Christa meint, ihr wäre es lieber, wenn sie sich nicht so einmischen würde und die Kinder nicht so verwöhnen würde. Aber, meint Angelika, dafür sind Tanten da, Tanten dürfen das. Und das hat noch niemandem geschadet. Christa meint, du verstehst überhaupt nichts. Nora steht vor dem neuen Schild, vor diesem goldenen mit roten Lettern und sagt zu sich selbst, ist das hässlich. Das hätte ich überhaupt nicht von ihr gedacht. Und Anna hat das mitgehört und dankt ihr für die gute Meinung von ihr. Habe ich im ersten Moment als Ironie abgestempelt, aber dann dachte ich, nee, sie meinte wahrscheinlich den Teil, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass sie sowas Hässliches aufhängen würde. Also muss ja Nora eine gute Meinung haben von Anna.
Ja, genau. Es war eigentlich ja nett gemeint. So, es ist halt lustig, wenn man sich mal so überlegt, dass man, manchmal gibt es das ja, dass man jemandem was sagt und jemand Drittes hört mit, aber dass man mit sich selber spricht und jemand Zweites hört mit. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
Und auch die Person, über die es geht,
Ja, genau.
Das wäre mal lustig, wenn du irgendwann mal in unseren Chat kommst und ich dann irgendwie so sage, dass Konsti mal sowas machen würde oder so. Und ich ja, so genau. Alleine hier sitze. Na? Ja, sie sieht das Schild dann auch und kommt zu dem Schluss, das muss ihr Bruder Bernd gewesen sein, Bernd Spengler, der beliebte Bürgermeister. Wieder einmal eine seiner Überraschungen. Und Nora fängt an, unter Feng Shui-Aspekten ist das, und Anna sagt, es ist eine Katastrophe, es ist viel zu protzig und das kommt sofort weg. Und Bernd kommt aus dem Haus und sagt, na, was sagst du? Und in dem Moment bekommt sie auch eine Couch geliefert. Das dritte Mal, glaube ich, dass wir sehen, dass sie sagt, ich kriege morgen oder demnächst, heute Nachmittag, irgendwas geliefert und es kommt dann zu früh.
Ja, was ist eigentlich, also wann gibt es das? Das ist wieder so klassisch, ja, das Paket kommt wieder viel zu früh.
Bei mir kommt die Post auch immer zu früh. Ich ärgere mich dann, weil ich nicht da bin oder so.
Öffentliche Verkehrsmittel auch immer viel zu früh. Immer wieder 20 Minuten weg.
Ja. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und sie gehen dann rein mit der Couch. Bernd versteht es nicht, dass sie das Schild abnehmen will, weil das Schild ist ja repräsentativ und auffällig. Aber Anna sagt, sie liebt Understatement und das Ding muss weg. Und Bernd fällt auf, das Teil, was sie da gerade reintragen, ist ja eine Schlafcouch. Wozu brauchst du die denn? Anna meint, wenn mal ein Gast kommt. Und und Bernd meint, ja, der kann doch dann auch bei uns schlafen. Und von oben kommt Christian wieder die Treppe runter und erneut ist die Treppe blockiert, wie auch schon in der letzten Folge, als der Schrank geliefert wurde. Und Spengler will helfen mit anzuheben, aber verhebt sich. Und ja, Christian und Anna treffen auf der Treppe so aufeinander. Und ich habe jetzt mal kurz handgestoppte 9 Sekunden. Schauen sie sich gegenseitig in die Augen, während Geigenmusik spielt. Vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Preiswert, der silberne Blumentopf voll Staub oder so für 9 Sekunden. Stell dir mal vor, du stehst mit einer Person und guckst ihr 9 Sekunden in die Augen, während du so verträumt überlegst. Ja. Also, hab das irgendwann mal neulich gehört, dass, ich glaube, es war Charles Rettinghaus in seinem Podcast Die Stimmen der Anderen. Da hat er irgendwie gesagt, dass das Öffentlich-Rechtliche immer noch so dreht wie in den 70ern manchmal. Also, so weißt du, dieses Geigenmusikspiel von so, und dann gucken sie sich so ganz verträumt tief in die Augen. Das kenne ich auch noch so aus Raumschiff Enterprise mit William Shatner von 1969. So,
also. Ja, was ich immer generell mag, weil ich das noch für extrem unreal, also dass Leute sich ein bisschen verträumt in die Augen gucken. Na gut.
9 Sekunden, Konsti.
Ja. Was ich im Film immer am meisten mag, ist, wenn zwei aus Versehen gleichzeitig den Korb oder sowas greifen und sich dabei ihre Hände berühren und dann gibt es so ein ganz peinliches Oh.
Ja.
An, wo man so denkt, welcher normale Mensch, also beide ziehen doch dann im Normalfall zurück.
Ja, oder aber, also ich verstehe, dass man da sich, dass die Hände berühren und sich dann so die Nackenhaare aufstellen, aber nicht, wenn man älter als 13 ist.
Ja, ja.
Na gut, jedenfalls. Einfach, ja. Nee, sag noch.
Ich wollte nur sagen, da gibt es wahrscheinlich jetzt, können wir eine ganze Menge starten.
Ja, natürlich, aber wie soll ich sagen, also diese Momente, da würde ich auch stöhnen bei einer amerikanischen Serie oder so, aber bei einer amerikanischen Serie würde ich schon bei 3 Sekunden stöhnen.
Ja.
Aber bei 9 Sekunden, also der Moment ist sozusagen, wir haben verstanden, ja, sie verlieben sich, ist gut. Und dann, ja. 9 Sekunden sind sehr lang.
Ja.
Erinnerst du dich noch an unsere DS-Übung? Ich glaube, das war mit dir, wo wir auf die Bühne treten sollten, vor der versammelten Aula, und dann hieß es 10 Sekunden innehalten und dann den Text sagen. Das hat kaum jemand hingekriegt, dass man wirklich diese 10 Sekunden abwartet, weil es sich so unendlich lang anfühlt.
10 Sekunden, war das bei dem Stück in
Es
der.
war in der Probe irgendwie.
Ach so, ah,
Ja.
okay. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, aber
Vielleicht war
ja.
es auch, vielleicht war es auch in einem anderen DS-Kurs. Aber auf jeden Fall,
Okay.
nee, wir sollten halt sozusagen alleine auf die Bühne treten. Und der ganze Kurs war halt versammelt in der Aula. Und dann sollte man 10 Sekunden warten, also innerlich bis 10 zählen und dann den Text be beginnen. Und bei vielen hat man bei 4 oder so. Also man hat dann innerlich natürlich mitgezählt unten 4, 5. Dann haben alle angefangen, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. So. Und jetzt, also ich mach's nächstes Mal. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich gucke dir 9 Sekunden in die Augen und dann.
Okay.
Okay, also die Szene ist ja noch gar nicht vorbei. Bernd meint erst, dass es geht wegen seinem Rückenschmerz, den er jetzt hat, weil er sich verhoben hat. Aber dann geht es doch nicht, sein Kreuz, und Christian führt ihn nach oben in die Praxis und sagt: Vorsicht, Stufe. Und Bernd sagt: Das weiß ich, es ist ja schließlich eine Treppe. Christian checkt Bernd durch und stellt fest, er hat eine Blockade der Halswirbelsäule. Bernd denkt, er muss operiert werden und hat Bandscheibenvorfall, aber mit einem kleinen Handgriff wird Bernd sofort wieder eingerenkt. Ich glaube, das haben wir genauso schon mal gesehen am Ende von Staffel
Hm,
4.
ja, ich dachte auch, irgendwie das Motiv ist jetzt bekannt, ne?
Ja. Angelika läuft über eine Brücke, auf der eine Draisine fährt. Alle Draisinenfahrenden winken ihr zu. Warum auch immer.
Ja.
Aber warum sie auf der Brücke ist, wird erst ganz am Ende der Folge enthüllt. Übrigens, Angelika Walter, mal wieder so ein Namensrecycling. Also Frau Walter war ja eigentlich immer Remanka. Ich hoffe, das bedeutet nicht das Ende von Remanka. Aber auch mit der Tochter. Die Tochter von Christa heißt Maya. Das ist die dritte Maya in den letzten 6 Folgen.
Oh, ja, krass. Vielleicht war da irgendwie, hat jemand ein Kind bekommen oder sowas und dachte, hat sozusagen diesen Namen heilig gesprochen innerlich.
Ja, vielleicht, ja. Wobei mir auch neulich mal aufgefallen ist beim Hören einer älteren Folge, es gab auch schon mal einen Gregor, nachdem Gregor Holstein raus war aus der Serie, und dann kam unser Gregor Holstein ja zurück. Also vielleicht ist es trotzdem nicht das Ende von Remanka Walter. Oder
Ja.
es ist irgendeine Halbschwester von Remanka.
Ja.
An der Klinik kommt Christian zu Michael ins Büro. Sie sprechen über die Röntgenbilder von Peavy, und Peavy hat einen instabilen Wirbelbogen, der wohl auch erstmal so bleiben wird. Daher ist seine Tenniskarriere wohl zu Ende. Christian sagt, Tennis ist sein Leben, und Michael antwortet, bitte, er ist erst 21. Und Christian erkundigt sich nochmal, ob die Reha zu Hause okay ist, und Michael meint, klar, er kriegt dann ein Programm zugewiesen, und dann geht das klar.
Also ich weiß nicht, ob das für dich jetzt, sollen wir aufgrund einer späteren Kategorie diese Szene nicht weiter besprechen oder
Oh,
falls du es nicht, falls du aber sagst, du hast es nicht bei einer späteren, dann würde ich gerne was zu sagen.
also ist es, in dieser Szene ist keiner meiner Diamonds.
Okay. Also die Unempathie von Michael. Also vor allem in Kombination mit der Ankündigung, wie es vorher, ja, und er hat eine schockierende Nachricht.
Ja.
Und wie er da beiläufig sagt, wie ein Verwaltungsangestellter dann einfach nur so ein, weiß nicht, einen Personalausweis ausgibt oder sowas, wie er dann sagt, ja, das Tennis kann er sich auf jeden Fall. Also ein bisschen so Wortlaut war es nicht ganz, aber genau, Tennis spielen kann er sich ab jetzt sparen. Naja, gut, 21, ne, findet was Neues. Also das war wirklich Wahnsinn. Vor
Ja.
allem. Also, weil er ja wirklich auch den persönlich kennt.
Ja. Zum Grunde ja fast wie eine Art Neffe für ihn. So.
Ja, genau. Ja, also ziemlich absurd, wie entspannt er das sieht.
Also ich sag mal so, ich hatte in dieser Folge sehr, sehr viele Kandidaten für einen Dahlmann. Am Ende musste ich ein, zwei vielleicht eliminieren, die es sonst in einer anderen Folge gewesen wären. Das ist mir nicht so aufgefallen, aber du hast schon recht. Vor allem, es ist halt wieder in dem typischen Duktus, den er auch schon verwendet hat, von wegen Abbruch. Und
Ja, genau.
ja,
Also
also,
irgendwie.
naja, Tennis geht dann halt nicht mehr, und er ist ja jetzt 21, er wird das Neues finden. So.
Vor allem, wie er vorher sozusagen noch am Tennisplatz aufgetaucht ist und da hat er noch ein großes Trara gemacht und jetzt sieht das
Ja.
ganz spannend, geht halt nicht weiter. Ich stelle übrigens die These auf, dass obwohl du sagst, es gibt viele Dahlmann-Kandidaten, ich einen anderen haben werde als du.
Okay, aber was ich noch sagen wollte, wir haben ja gerade in der letzten Folge oder vorvorletzten oder irgendwann vor kurzem haben wir gesagt, wir sind ja eigentlich immer noch, oder viele Leute sind immer noch mit 15 dieselben Menschen, Nee, andersrum. Die sind immer noch mit 35 dieselben Menschen wie mit 15. So. Also deswegen 21 heißt ja nun nicht, man ist noch irgendwie, man weiß noch gar nicht, was man im Leben will. So.
Ja, genau. Also, und ich meine, der war auf dem Sportinternat. Also das.
Ja, stimmt. Er hat sein ganzes Leben, seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben, als es noch David Bode war, auf Tennis ausgelegt. Ja.
Ja.
Und wenn du jetzt irgendeinen Fußballstar nimmst, der ist ja auch nicht mit 21 mal gerade am Anfang, sondern viele sind mit 21 6 Jahre Profispieler oder so.
Ja, also, genau, richtig. Also er hat nicht gerade sich dafür entschieden, ein neues Hobby anzufangen und jetzt klappt es doch nicht.
Ja. Angelika ist mit den Kellern auf der Wartburg, auch mit Paul, und wir sehen also, dass Paul und Lukas, der Sohn von Christa, befreundet sind. Und hier steht bei mir mit 3 Fragezeichen: Was hat Lukas für eine Frisur?
80er Jahre. Eine geile Frisur, ja.
Wirklich klassischer Fokuhila, also wirklich vorne kurz, hinten lang, hinten wirklich so eine richtige Matte, bestimmt so bis unter die Schultern und vorne aber kurz. Also keine Ahnung, was einen hier geritten hat. Entweder das Kind hat eine eigene Frisur im echten Leben, dann sage ich Applaus dafür, dass man den Mut hat, das so zu tragen.
Ja.
Oder aber die Schöpfer der Serie haben hier irgendwie gedacht, das ist das, was heutzutage gut aussieht. Also keine Ahnung.
Ja.
Auch interessant ist Claras neues Profil auf der Seite schul-freund.de. Wahrscheinlich so eine Art Schüler-VZ-Abklatsch. Ich weiß nicht, soll ich es mal eingeben? Schul-freund.de?
Ja, das sind ja immer solche Fake-Sachen, die genau das so wollen.
Ne? Seite wurde nicht gefunden. Aber trotzdem ganz kreativ. Freund.de finde ich eigentlich ganz, ganz clever. Freunde.
Ah, ja. Aber ist das D auch weggelassen, oder?
Nee, das nicht. Und Inge interessiert sich so ein bisschen für diese Seite. Tom macht heute Abend eine Party, sagt Clara, und sie würde gerne hin bis 22 Uhr. Aber Christian kommt dazu und sagt, heute ist Mittwoch, schon vergessen. Da hat dein primäres soziales Netzwerk Vorrang, deine Familie.
Du gibst es perfekt wieder. Der Mann, der sich seit Jahren mit irgendwelchen Anrufen weglocken lässt vom amtlichen Familientisch, besteht darauf, dass dann der Mittwochabend. Also das wäre, glaube ich, genau die Ansage, die man sonst so, also Christian soll ja schon, trotz aller Fehler, die er macht, schon auch, er ist ja schon der Held der Serie, so der sympathische Arzt, der die Großfamilie irgendwie versucht zu managen und nebenbei noch viele Leute rettet. Ja. Aber das wäre genau die Art von Ansage, die man eigentlich von so einem etwas tyrannischen Vater bekommt, der einen nicht, auch nicht am Wochenende nach draußen lässt, ne?
Ja, also ich finde, es ist halt unglaublich verständnisvoll gezeichnet für Clara. Also Clara wird sehr, sehr nicht teenagerhaft dargestellt, denn also sie fragt ja dann auch nochmal nach, ob sie das nicht einmal ausfallen lassen kann. Und dann meint Christian, damit fangen wir erst gar nicht an und Partys unter der Woche schon mal gar nicht. Und Inge kommt dann auch noch mit so einem ganz, ganz cringe Satz, wo sie meint, außerdem wolltest du deinem Vater doch zeigen, wo beim Crockett der Hammer hängt. Also unangenehmer geht es wohl kaum. Und dass dieser Teenager dann sagt, okay, Party bei Tom und so weiter, na gut, das lassen wir alles ausfallen. Und dann sagt, aber bild dir bloß nichts ein, der Sieg ist mir sicher. Also da wird sie so verständnisvoll gezeichnet, dass ich es für sehr unreal empfinde. Aber
ja. Nun
gut, also sie könnte, nein, also ich weiß nicht, wie alt soll sie jetzt sein, 13 oder so, 14. Also nein, natürlich spielt man lieber Crockett mit alten Menschen im Garten, als auf eine Party zu gehen.
Lässt sich davon sofort. Das ist so wie noch bei kleinen Kindern, wenn man kleine Kinder zu irgendwas überreden will und weiß, okay, wenn ich denen jetzt am Ende irgendwie was Süßes gebe, dann machen sie es auf jeden Fall mit. Und so ist es halt hier. Einfach das Spiel erwähnen und schon, zack, kann sie nicht mehr an sich halten.
Was ist das Einzige, was besser ist als eine Party? Crockett.
Ja.
Mit der 70-jährigen Inge und dem 50-jährigen Christian. Angelika kommt an der Praxis Christian Kleist vorbei und mittlerweile hängt da ein Zettel und kein Gold-Rot-Schild mehr wegen der Kanzlei. Und Christian sucht in der Praxis Nora. Eine Frau mit 3 Kindern betritt die Praxis, aber er braucht noch einen Moment, sagt er. Und er findet Nora. Sie entsorgt gerade ihre Pläne, sagt sie. Alle Einrichtungskataloge zu den Räumen oben nämlich. Sie hat ihren Frieden gemacht mit der Kanzlei und Frau Schöller hat eine gute Aura, blau bis violett. Und Christian weist auf die Patienten hin, die draußen stehen. Und Nora sagt, oh nein, nicht schon wieder Läuse. Fand ich ganz schön hier. Der Nora-Koffer wurde, glaube ich, geöffnet und es wurden alte Sachen nochmal rausgeholt. Also es wurden jetzt keine neuen Sachen hinzugefügt mit Feng Shui und mit Aura. Aber sie checkt nochmal, ob alles drin ist und macht den Koffer wieder zu.
Stimmt.
Ein kurzer Anflug der alten Nora. Und Angelika betritt unterdessen Annas Kanzlei und sagt, sie braucht Beratung, weil sie hier sonst keinen Anwalt kennt. Anna holt Espresso, fragt, ob sie noch ein Wasser will, aber Angelika, oh, jetzt schwierig, A und A, beide habe ich mit A abgekürzt, Anna und Angelika. Angelika sagt, nein, ich darf gerade nicht so viel und unterbricht sich dann selbst und möchte kein Wasser. Angelika fängt an, sie möchte gerne ein Testament aufsetzen, sie möchte ihre Schwester begünstigen mit dem Haus in Italien und deren Kinder mit dem Kapitalvermögen. Aber mitten im Satz wird sie dann zittrig und kippt die Tasse Espresso um. Und ja, die Szene endet. Unten ist Christian mit den drei Kindern fertig. Und Nora bekommt den Anruf, oben gibt es einen Notfall. Christian geht hoch, mitten im Satz sei Angelika weggedämmert, erzählt Anna. Und Christian stellt ein paar Fragen und kommt dann auf die richtige Frage, nämlich, sind Sie Dialysepatientin? Und etwas später sind wir dann in der Praxis und Angelika ist kurz geistig da und erzählt, dass sie vor 2 Tagen den letzten Dialysetermin hatte, dämmert dann aber wieder weg und redet wirres Zeug. Und Christian sagt Nora, es ist der Verdacht auf terminale Niereninsuffizienz. Alle Medizinstudenten, die uns zuhören werden, wissen, was das ist. Und die Sättigung fällt weiter, sie müssen sie beatmen. Es gibt Kammerflimmern und eine Herzdruckmassage. Anna soll den Notarzt rufen. Und während Anna das tut, kehrt die Atmung zurück und sie kommen in der Klinik an und Christian übergibt sie an die Klinik. Kurze Frage, warum geht man mit Läusen zum Arzt?
Ich weiß es nicht. Boah, keine Ahnung. Ich war auch nie beim Arzt, wenn ich das hatte. Sehr gute Frage.
Also was empfiehlt der Arzt? Was man nicht selber tun kann. Also diese ganzen 1000 Lausmittel und so weiter, wo man sich dann diese Hauben aufsetzen muss und so, kennt man ja.
Ich weiß nicht mehr, wie das früher, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich das früher mal hatte, was da, das haben doch immer Kinder, oder? Die mögen doch keine.
Also Erwachsene können das auch kriegen, aber es ist halt in Schulen oft sehr anfällig, weil eben da so viele Leute zusammen sind. Okay. Wenn es einer hat, haben es immer gleich alle.
Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was man da eigentlich macht. Es gab dann immer diese Anti-Läuse-Shampoos, die aber, glaube ich, sehr schlecht waren, oder? Haben die wirklich geholfen?
Also ich musste dann immer solche, nicht nur Shampoo, sondern man musste wie so eine Art Creme auftragen auf die Haare und dann musste man so wie so eine Badekappe tragen für eine halbe Stunde oder so, dass das richtig einwirken kann. Und diese Badekappe sollte halt verhindern, dass die Läuse runterspringen oder keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, dass das halt richtig einwirken kann, dass da drunter wie so eine Art Giftcocktail für die Läuse entsteht. Und dann musste man es auswaschen. Das konnte sein, dass man das 1-2 Mal machen musste oder vielleicht sogar 2-3 Mal. Und dann war es irgendwann besser. Und was wirklich schwierig war, war die Läuse-Eier wegzukriegen, weil die Läuse starben dann ab, aber die Eier konnten trotzdem überleben und noch schlüpfen später. Das musste man vielleicht ein paar Wochen später noch mal machen.
Ah, krass, was du noch weißt. Ich kann mich nicht mehr an das Drama erinnern, dass dann unsere Kuscheltiere, die halt ja auch nur mal auf die sich das übertragen konnte im Stock, dass die dann immer in den Kühlschrank, in die Tiefkühltruhe oder sowas, in so einer Verpackung. Und das war immer ein großes Drama, weil man damit ja das Gefühl hatte, seine eigenen Kuscheltiere zu ermorden, wie man sie in eine Tüte abgepackt in den Tiefkühler. das weiß ich noch, dass wir uns dagegen immer gewehrt haben als Kinder. Aber
ja, stimmt, das kommt mir auch bekannt vor noch, ja. Ja. Naja, aber trotzdem, ich wüsste gar nicht, was ein Arzt da machen soll. Vor allem, weil er dann hier noch irgendwie sowas sagt wie, ja, 1-2 Tage, dann ist alles wieder gut. Also, ich weiß nicht genau, was er ihnen jetzt verschrieben hat. Ja. Naja, wir werden es nicht erfahren. Aber ist ja auch nicht die entscheidende Sache in dieser Folge. Während also dann Angelika in der Klinik ist, wundert sich Christa zu Hause mit ihrem Mann, dass sie gar nichts mehr gehört hat von Angelika und dass sie nicht ans Telefon geht. Aber ihr Mann, Reinhard, meint, in wichtigen Terminen, also sie spekulieren, sie hat einen wichtigen Termin in Erfurt und deswegen sagt Rainer, in wichtigen Terminen macht man das Handy halt aus. Diese Geschäfte in Erfurt sinniert Christa, hoffentlich ist das nichts Illegales. Und Rainer sagt, warten wir einfach ab, bis sie wieder auftaucht. Und wenn sie nicht wieder auftaucht, dann kannst du dir immer noch Sorgen machen.
Das ist ja mal eine entspannte Einstellung.
Ja. Michael und Piwi sind an der Klinik und Piwi sagt, das Reha-Programm hat es in sich, aber Hauptsache er kann sich bald wieder bewegen. Christian kommt dazu und wuschelt Piwi durch die Haare. Ein weiteres No-Go, wie ich finde, ab einem gewissen Alter. Ja. Das ist so ähnlich wie Kopfhörer von anderen Personen rausnehmen. Und Piwi sagt hier auch, oh, lass das. Und Piwi zeigt ihm den Therapieplan und Christian erzählt Michael von der Nierenpatientin, die er jetzt gerade hat. Und wuschelt Piwi nochmal durch die Haare. Und als Piwi sagt, er hasst das, wuschelt er ihm nochmal durch die Haare. Und sagt dann, naja, er muss doch die Zeit nutzen, damit, bis er wieder laufen kann, glaube ich, sowas.
Ja, dann haut er noch so verschmitzt lächelnd ab, ne? Wir müssten da fast eine neue Kategorie erfinden, sozusagen Sünden gegenüber Jugendlichen, Kopfhörer rausnehmen, die Haare
so schön. Nein, du musst einfach nur mal die Rollen umtauschen. Dann merkst du sofort, was das für ein Verhalten ist. Also,
ja, stimmt.
Ja. Keine Ahnung, Inge liest ein Buch und Clara kommt dazu und nimmt das Buch weg und schlägt es zu und sagt, so, jetzt bin ich dran. So. Dann würdest du dem sagen, was für ein dummer Jugendlicher, wie bist du denn erzogen? So. Aber wenn Erwachsene das machen, ist das völlig anders. Deswegen sehne ich mich überhaupt nicht dahin zurück, ein Kind gewesen zu sein.
Okay. Interessant.
Christian ist wieder bei Angelika, sie erinnert sich nicht an, was passiert ist und Christian fragt nach Christa Hesse, ob sie die Schwester ist und Angelika antwortet, Detektiv sind sie also und Christian sagt, nur im Nebenberuf und Angelika will nicht, dass die Schwester informiert wird, sie will nicht, dass sie weiß, wie es um sie steht, weil sie nicht damit, ja, der Klassiker, damit belastet werden soll und weil Christa sich schon so sehr um die Mutter gekümmert hat. Christian sagt, sie macht sich doch sicher Sorgen. Aber Angelika sagt, sie kann ja eine SMS schreiben, dass sie länger in Erfurt bleiben muss. Und Christian soll das machen, weil, also es ist halt so, dass das Handy schon irgendwie weggeschlossen ist. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, dass man im Krankenhaus irgendwie keine Handys verwenden darf. Ich kann mich da jetzt nicht erinnern. Bei meinem letzten Krankenhausbesuch hatte ich, glaube ich, noch kein Handy. Und deswegen kann es sein, dass das stimmt. Aber auf jeden Fall sagt Angelika zu Christian, ob er nicht vielleicht ihr Handy nehmen kann und an Christa eine SMS schreiben kann, dass sie noch länger in Erfurt bleiben muss. Christian sagt, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe und sie brauchen auch Unterstützung. Aber Angelika meint, nicht von ihr. Christian meint, vielleicht kann man ja ihren Mann anrufen, also Angelikas Mann. Und Angelika sagt, ich habe doch keinen Mann. Und sie sagt, sie hatte einen Freund, aber sie hat sich getrennt, als das mit der Dialyse losging. Bei Mitleid kann sie nicht ertragen. Bittet ihn nochmals, die SMS zu schreiben. Also im Grunde das, was wir schon oft gesehen haben von Familie Dr. Kleists Patienten, dass die Beziehung beendet wird, weil einer der beiden irgendwie krank ist und kein Mitleid ertragen kann. Aber Angelika hat es durchgezogen.
Ich glaube, man hat hier das Gegenteil von dem, was man so klassischerweise kennt, dass Leute, wenn sie Krankheit haben, je Leute genau brauchen und dass sie, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht ist es auch so, wie es in der Serie öfter dargestellt wird, aber so von meiner Intuition her, von meinem intuitiven Gefühl her würde ich sagen, normalerweise suchen Leute dann eher den Kontakt zu ihren engen Vertrauten, als dass sie die dann auch noch versuchen abzureißen.
Ich habe auch den Eindruck, es ist eher umgekehrt, dass man oft Leute hat, die versuchen zu suggerieren, sie seien so krank, um Leute zu finden, die sich um sie kümmern, als Leute, die sagen, nein, nein, alles ist okay und ich breche jetzt allen Kontakt ab, damit sich nur nicht einer um mich kümmert. Also, ich glaube, es ist eher umgedreht. Auf jeden Fall, und das ist das Erstaunliche an dieser Szene, erklärt sich Christian bereit dazu, eine SMS in falschem Namen zu schreiben, um Christa zu beruhigen. Also er nimmt das Handy von Angelika und schreibt mit Angelikas Handy eine SMS an Christa, dass sie noch in Erfurt sein muss und nimmt Angelika dafür gerade mal das Versprechen ab, dass sie dafür mit Christa redet. Erstaunliches Verhalten, muss ich sagen. Also
ja, dass er dafür auch noch Zeit hat, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja das eine, aber das ist ja wirklich nicht seine Aufgabe und ich glaube, jeder Arzt, der darum gebeten würde, wir können ja mal Matthias wieder fragen, würde sagen, nein, das kann ich wirklich nicht tun und ihre Privatangelegenheiten sind ihre Angelegenheiten. Also, ja. Draußen trifft Christian Anna und Anna dachte, solche Szenen wie in der Praxis, wo sie so Herzdruckmassage gemacht haben und so weiter, gibt es nur im Krankenhaus, aber sie haben ihr Leben gerettet. Und Christian fragt, was sie eigentlich in der Kanzlei wollte Anna kann darüber nicht reden, weil das ist ja Schweigepflicht, kennen sie ja. Christian sagt, es ist irrelevant für die Erkrankung und Anna fragt, warum. Nee, sagt Christian nun wiederum selbst Schweigepflicht. Und Anna will was trinken gehen, aber Christian weist darauf hin, heute ist Mittwoch. Damit widmet er sich dem einzigen sozialen Netzwerk, das ihn heute angeht, nämlich seiner Familie. Und Anna meint, sie könnte ihn ja fahren. Er ist mit der Ambulanz gekommen und hat kein Auto da.
Es würde einen ja auch nicht überraschen, wenn bei ihm noch irgendein Notfall käme, weswegen er dann doch nicht teilnehmen kann.
Ja, ne? Genau. Die Kinder von Familie Hesse, Lukas und Maja, üben Schreiben und die Eltern kommen dazu. Lukas fragt nach seiner Tante. Christa sagt, sie hat an einem SMS geschrieben. Und Lukas und Maja wundern sich sehr, weil sie hatte ja eigentlich gesagt, dass sie heute noch mit Lukas ins Schwimmbad geht und mit Maja ins Kino. Aber Reinhard sagt, eure Tante hat noch ein eigenes Leben. Also die Szene ist eigentlich nur dazu da, zu zeigen, die SMS ist angekommen und die Familie ist vorerst beruhigt und kümmert sich nicht weiter um, wo Angelika ist. Die Familie Kleist spielt im Garten Croquet, als Anna und Christian mit dem Wagen kommen. Und
da habe ich mich übrigens gefragt, was ist denn das nochmal für eine Spielregel? Ich kenne das gar nicht mehr so genau.
Ich musste auch nachschlagen. Also es ist so ähnlich wie Cricket, aber eben viel, viel kleiner. Also so, dass man irgendwie irgendeinen Ball durch irgendein Tor mit einem Holzschläger befördern muss und so weiter. Also ich war jetzt zu faul, das nachzuschlagen, aber okay. Also intensiv nachzuschlagen. Aber ich musste auch nochmal kurz gucken, einfach damit ich weiß, wie man es schreibt und so, also Croquet. Ja.
Ein bisschen also, sieht man es ja, da ist ja irgendwie so ein kleines, da sind ja, ist ja so ein klein, irgendwas eingesteckt in den Boden und Christian macht ja auch gleich, spielt ja damit so kurz rum. Ne?
Ja. Also würdest du lieber zu einer Party gehen oder lieber Croquet spielen?
Ja, ich würde gerne Christian zeigen, wo der Hammer hängt beim Croquet.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
ja. Anna und Christian kommen mit dem Auto an und Paul kommt zum Auto und fragt,
was machten die hier?
Ja, mehr Abneigung kann man in so eine Frage nicht packen, oder? Negative Verwunderung.
Es ist halt schon, also, weiß nicht, ob man dem Kind gesagt hat, so, mach mal ein bisschen näher, mach mal 190%.
Ja.
Und dann kommt noch hinterher, warum fährst du meinen Papa?
Ja, es hat fast so eine Frage, die hätte gut kommen können, auch im vorherigen Zusammenhang mit Marlene, wenn Paul sieht, das wäre jetzt seine Klassenlehrerin oder so. Ne? Mm. Das wäre sowas. Weil ich glaube, das können Schüler immer emotional so gar nicht nachvollziehen, dass es Lehrer wirklich auch noch im Privaten gibt.
Ja.
Also ich kann mich selbst erinnern, das finde ich total verrückt, dass ich in der 13. Klasse, als ich in der Nähe vom Platz der Einheit, da gibt es ja dieses Gebäude Rossmann, wo Rossmann hinten ist.
Wilhelm-Galerie.
Wilhelm-Galerie, danke. Und da habe ich unseren Lehrer, kannst du wegpiepen, habe ich unseren Lehrer gesehen beim Einkaufen. Und ich fand es verrückt, dass ich einen Lehrer sehe, der bei Rossmann einkaufen geht. Und ja, warum denn nicht? Aber irgendwie ist das so krass im Kopf, dass Lehrer irgendwie Lehrer sind und damit nichts anderes, gestalten, ja. Völlig eigene Art. Das hätte es für mich gerechtfertigt, sozusagen, so eine extreme Reaktion. So habe ich mich gewundert, warum das so extrem war.
Ich wüsste gar nicht, woher Paul Anna kennen könnte.
Ah, sogar das noch, stimmt.
Also weil er ja sofort sagt, was machst denn du hier? Weil andernfalls, also das Du kann ja einfach ein kindliches Du sein, Kinder halt viele duzen, aber trotzdem ist es ja so, also einfach nur die Tatsache, dass jemand Fremdes da ist, würde ja nicht so eine Reaktion hervorrufen. Da würde ja eher kommen, wer bist du oder sowas. Und es scheint eher so ein Ding zu sein, von wegen, warum ist eine Frau mit meinem Papa im Auto? Was ich aber für einen, was auch immer der jetzt hier ist, 5-jährigen oder 4-jährigen Jungen ein bisschen zu weit gedacht finde. Eine Frau und ein Mann im Auto, das kann ja nur eins bedeuten. So einen Gedanken hat ja ein 4-Jähriger nicht, oder? Also.
Ja, ist, glaube ich, 6, oder? Weil er müsste ja eingeschult sein jetzt.
Na, aber hieß es nicht, er fährt zur Kita? Ach nee, nee, stimmt, ja, dann ist
Er
er
hat ja
6,
sein,
okay.
er ist
Ja.
verschuldet, glaube ich,
Rosa,
ne?
die geht zur Kita, genau, er geht zur
Genau.
Schule, ja.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Er kennt sie gar nicht. War der wirklich ungewöhnlich, ja.
Ja.
Das soll ja nur stellvertretend sozusagen zeigen, dass die Skepsis, die ihr jetzt als neues eventuelles Familienmitglied bald entgegengebracht wird, was sie so für Hürden zu überwinden hat, aber ja, vielleicht ein bisschen.
Ja. Da gibt es später eine gelungenere Szene als diese, glaube ich.
Ja, stimmt.
Also sie erklären Paul, dass sein Wagen nicht angesprungen ist. Warum lügen sie hier? Also ich meine, die Situation ist ja relativ einfach. Ich musste mit einer Patientin zur Klinik, mein Wagen steht woanders. Diese Notlüge ist völlig unnötig.
Ja, das ist wahr.
Naja, und sie gehen zum Crockett-Spiel. Clara, Inge, Christian und Paul. Und es gibt noch einen Schläger für Christian, der ist gelb. Er schlägt eine Kugel. Ja, die machen das jeden Mittwoch. Es ist schon, also die Familie war schon mal größer, sage ich mal. Also früher war es halt oft so, der Charme dieser Familienabende war eben auch, dass es war Marlene in Form der Mutter, Christian in Form des Vaters. Wir hatten Johannes und Inge, die waren so ein bisschen die Großeltern, auch wenn sie das nicht im wahrsten Sinne waren. Und dann hatten wir Lisa, manchmal Piwi, Clara, Paulchen. Also wir hatten wirklich eine große Gruppe. Das wirkt jetzt schon sehr seltsam, wenn da vier Leute spielen und drei davon sind, oder Inge und Christian sind quasi alt und Paul ist sehr klein und Clara ist 14 oder so. Also da kann ich schon Clara verstehen, dass sie sagt, dass dieses zu viert Cricket spielen würde sie doch vielleicht einmal ausfallen lassen.
Ja gut, Christian muss jetzt seine Schafe zusammenhalten, ne?
Ja.
Jetzt sind, damit sie noch zu dritt, wäre es ja ganz schwierig. Soll ich was spoilern oder soll ich es nicht sagen?
Na, ich würde mal sagen, die nächste Gagenverhandlung kann dafür sorgen, dass Inge raus ist, dass Inge auf einmal tot ist. Paul, keine Ahnung, und Clara könnte ausziehen. Also irgendwann in nächster Staffel ist Christian und Paul dann alleine und dann heißt es, wir machen Familienabend. Also schwierig.
Ja, es wird, ich sag mal, es, macht dir keine Sorgen.
Nein, aber es ist ja schon so. Theoretisch könnten Lisa ja noch mitspielen, Michael könnte noch mitspielen, die Kleine könnte noch mitspielen,
Ja,
aber es
das
ist ja
stimmt.
alles nicht gezeigt. Also
Ja, das
das
ist
ist
wahr.
halt sehr, sehr komisch. Und ich meine, es deutet sich ja auch an, dass Anna noch Teil des Ganzen wird.
Ja.
Also die Familie wächst wieder, aber in dieser Szene
Ja,
war
stimmt.
es
Sie muss so
zumindest komisch.
ein bisschen lieben, ja.
Ja. An einem anderen Tag hängt nun ein normales Schild an der Kanzlei oder wie ich hier geschrieben habe, an der Kanzeli. Eigentlich ganz niedlich. Kanzeli.
Klingt niedlich, ja.
Ja. Und Bernd gibt zu, als er das Schild sieht, seine Schwester hat den besseren Geschmack. Christian kommt vorbei, erkundigt sich nach seinem Rücken, aber dem geht es gut. Und Christa kommt auch vorbei und möchte direkt als erstes drankommen, weil es ist auch noch früh am Morgen, weil sie muss zur Bäckerei. Und kommt auch als erstes dran, denn bei Familie Dr. Kleist fühlt man sich immer so, als sei man der einzige Patient. Und ihre Migräne ist verschwunden, die Infusion hat gewirkt. Und Christian nutzt die Gelegenheit, um ein bisschen privat zu sprechen, als er fragt, haben Sie denn eigentlich mit Ihrer Schwester geredet? Und Christa sagt, nein, die ist gerade in Erfurt, was auch wiederum typisch für sie ist. Erst verspricht sie den Kindern irgendwas und dann verschwindet sie. Ihr Blutdruck ist immer noch zu hoch, sagt Christian. Und Christa antwortet, wahrscheinlich, weil ich mich gerade so aufrege. Wenn sie da ist, kann ich es nicht aushalten. Und wenn nicht, dann macht es mich nervös. Ich sollte mich wirklich mit ihr aussprechen. Ja, das sollten Sie, sagt Christian. Peewee läuft auf Krücken in seinem Zimmer und eine hübsche junge Dame betritt das Zimmer und es ist Katrin, die Physiotherapeutin. Und auch hier wieder, Peewee sieht verzückt aus. Und als sie sagt, sie soll ihn in den nächsten Wochen an seine Grenzen treiben, ja, sieht er wahrscheinlich vor seinem inneren Auge auch schon sie an ihre körperlichen Grenzen kommen. Christian sitzt mit Angelika auf der Bank draußen. Sie wird in Zukunft wohl 3 bis 5 Mal wöchentlich Dialyse machen müssen. Und er fragt, ob sie nicht auf irgendeiner Warteliste steht für Nieren. Und Angelika sagt, ja, aber das kann Jahre dauern. Und wie ist es mit einer Lebendspende? Fragt Christian. Angelika meint, das kommt nicht in Frage. Christian fragt, wieso denn nicht? Und sie spielt natürlich darauf an, dass ihre Schwester, Christa, was spenden könnte für sie, also eine Niere. Wenn die Werte ihrer Schwester übereinstimmen, sagt Christian, dann könnten sie beide ein sorgenfreies Leben führen. Und Angelika sagt, ich stehe sowieso schon in ihrer Schuld. Eher mache ich Schluss. Eine Brücke habe ich mir schon ausgesucht. Christian fragt, das meinen Sie nicht im Ernst? Und Angelika sagt, natürlich nicht. Aber man kann ja nochmal über alle Möglichkeiten nachdenken. Und Christian antwortet, denken Sie aber auch darüber nach, wie sich Ihre Schwester fühlt, wenn sie herausfindet, dass sie sie hätte retten können. Und Christian möchte von der Schweigepflicht entbunden werden, weil dann kann er mit Christa reden. Und Angelika sagt, Sie sind eine Nervensäge, hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Und Christian kommentiert, in Eisenach so ziemlich jeder. Und Angelika stimmt dennoch zu. Es ist, soll ich das jetzt sagen oder später? Ich glaube, das sage ich so ein bisschen am Ende der Folge, aber es ist schon wieder mal ein sehr interessantes Ding, dass Angelika hier sagt, sie will nicht in der Schuld der Schwester stehen und lieber sich umbringen.
Ja, ja.
Ja, müssen wir am Ende mal drüber reden.
Mhm.
Wir sehen das Gespräch dann nach zwischen Christian und Christa, in dem Christian alles offenlegt. Christa hat sich schon über die Tabletten gewundert, aber warum hat sie das nicht erzählt und warum spricht jetzt Christian mit mir? Und Christian sagt, sie will nicht, dass sie ihr helfen. Und Christa kommentiert, dumme Kuh, braucht sie eine neue Niere? Ist sie deshalb überhaupt hier? Und Christian meint, nein, sie wollte im Gegenteil gar nicht, dass sie ihr eine Niere spendet. Personalpronomen jonglieren wieder hier. Ihre medizinischen Werte sind dramatisch. Beinahe täglich braucht sie demnächst Dialyse. Und wenn die Werte übereinstimmen zwischen den beiden Schwestern, dann ist heutzutage eine Nierentransplantation eine reine Routine. Und dann wäre die Erfolgsquote bei Familienangehörigen am höchsten. Ja, aber was ist, wenn irgendwas schief geht, sagt Christa. Sie hat 2 Kinder. Und Christian antwortet, ja, ich kann sie natürlich nicht dazu zwingen, die OP zu machen. Aber Christa sieht auch selber ein, dass sie sie nicht vor die Hunde gehen lassen kann. Und Christian sagt, vielleicht können sie ja erstmal den Test machen. Und wenn die Werte dann eh nicht übereinstimmen, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Und Christa willigt ein, sie lässt sich testen. Und Christian macht den Termin für morgen. Und während er schon weggeht, meldet sich Christa nochmal von hinten und sagt, aber sagen Sie ihr nichts davon. Nein, natürlich nicht, sagt Christian, der große Geheimniswahrer in dieser Folge.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ist so eine Nierentransplantation reine Routine?
Nee, das weiß ich nicht. Aber ich habe ein bisschen über Dialyse nachgelesen. Das ist ja schon erstaunlich, was man da machen muss. Also ich habe mich auch gewundert am Anfang über, dass sie sagt, sie darf momentan nicht so viel Wasser trinken, weil ich so das Gefühl hatte, Wasser trinken muss man doch eigentlich in jeder Lebenssituation können dürfen. Das kann ja nicht ungesund sein. Aber tatsächlich, wenn die Niere nicht gut arbeitet, dann hat man sozusagen ein Limit an Getränken, die man pro Tag zu sich nehmen kann und muss dann tatsächlich durften, wenn man nichts mehr trinken darf.
Also, ja, halt alles, was mit Dialyse da zusammenhängt, ist, glaube ich, wirklich richtig heftig. Also,
Am anderen Morgen fahren Michael und Rosalie wieder los und wieder winkt Lisa am Fenster, die wieder Nachtdienst zu haben scheint. Und Christian und Inge treffen aufeinander in der Küche. Christian hat Paul überredet, zur Musikschule zu gehen. Und Christian räumt außerdem den Geschirrspüler ein. Inge nimmt Michael und Lisa das Bügeln ab, weil Lisa den ganzen Tag schlafen muss, um abends für das Kind da zu sein. Das ist kein Leben für eine junge Mutter, sagt sie. Und Christian sagt, aber sie will es so. Hier steht ganz viel Quatsch. Inge meint, Michael benimmt sich so, als ob er immer noch zu Hause bei Mutti wohnt. Ja, stimmt. Ist nicht ganz
so. Ja, da kommt doch jetzt mal die kritische Ansprache über Michael. Also vielleicht, du meintest ja, dass er vielleicht so positiv gezeichnet werden soll. Also ich glaube, er wird ja auch schon so ein bisschen, er hat was leicht Antagonistisches auch in diesem Fall. Ne?
Also hier hat es halt erst das erste Mal jemand gemerkt. Ne?
Ja.
Antwort von Inge. und Christian sagt, Piwi kommt am Wochenende nach Hause und Inge schlägt eine gemeinsame Party vor, um ihn zu empfangen. Erstmal sagt Christian aber, wir sollten ihn fragen, ob er sich seinen Freunden so präsentieren will. Und Inge schlägt vor, dann machen wir stattdessen lieber eine kleine Familienfeier. Christian kommt zu Piwi in die Reha und Katrin, die hübsche Gehilfin oder Physiotherapeutin, geht gerade. Und meint, er macht sich ganz gut. Und als sie weg ist, sagt Christian zu Piwi, wer war das denn? Und Piwi sagt, die gehört zurzeit nur mir. Und vor allem beim nächsten Satz, da sagt er, nein, im Ernst. Und dann sagt er, und 4 Worte. Und dann kommen noch 2 Worte, um den Satz zu beenden. Aber als die ersten 4 Worte gefallen sind, dachte ich schon, wohin geht dieser Satz jetzt? Wie gesagt, wir kommen aus dem Satz, die gehört zurzeit nur mir. Nein, im Ernst. Ist echt ein geiles. Und dann sind die 2 Wörter, die es auflösen, Team hier. Aber ich dachte wirklich, was kommt denn jetzt? Nein, im Ernst, ist echt ein geiles Stück oder so. So völlig verdreht irgendwie.
Ja, es wäre spannend gewesen, ja.
Ja, Christa meint, Samstag wird er entlassen. Piwi fragt wirklich. Auch nochmal eine interessante Beobachtung an dem Wort wirklich. Alte Menschen würden wahrscheinlich sagen, wirklich? Also würden das so fragen. Heutzutage fragt man aber umgekehrt. Wirklich? Heutzutage ist die Frage von oben nach unten.
Das habe ich nicht ganz verstanden.
Na, Samstag wirst du entlassen, sagt Christian. Und Piwi, wirklich? Richtig gut. Also er macht ja. fragt wirklich.
Ah, das ist keine Schockmeldung, sondern es ist
obwohl eine Frage ja eigentlich wäre, wirklich?
Ja.
Ich weiß, es ist jetzt wieder sehr pedantisch, aber...
aber genau beobachtet.
Ja, also mir ist auch aufgefallen, dass es real klingt, so, wenn man es so sagt. Wirklich. Aber eigentlich ist es ja Quatsch. Wenn man fragt, müsste man ja eigentlich hinten nach oben gehen.
Ja, stimmt.
Okay. Ja. Du hast keine Lust, mit mir darüber zu reden. Gut.
Ja, mir fällt da nichts Klügeres zu ein, als das, was du gesagt hast.
Gut. Christian erzählt von der Überraschungsparty und Piwi sagt, ja, im Garten grillen wäre doch super. Und Christian fragt, ob sie auch seine Freunde einladen wollen. Aber Piwi meint, nein, das gibt so viele Fragen, außer Katrin vielleicht aus dem geilen Team. Und Christian meint, wenn du eine Frau mitbringst, dann bringe ich auch eine Frau mit, nämlich Frau Schöller, die Anwältin. Die hat noch nicht so viel Anbindung in Eisenach. Und Piwi sagt, ach Mensch, du bist so ein guter Samariter. Und Christian sagt, ja, ist doch immer gut, eine gute Anwältin zu kennen. Ja, klar, sagt Piwi. Michael hat die Ergebnisse von Christa und Reinhard mit und beide Nieren sind gesund und kommen als Spender in Frage, sagt er dem Ehepaar. Und Reinhard, achso, und er sagt, sie ist auch sonst kerngesund. Und Reinhard sagt, ja, er hätte auch gern, dass das so bleibt und sorgt sich, dass der anderen Niere was passiert und sie an die Dialyse muss. Sie haben Kinder. Sie haben einen Laden und Angelika hat all das nicht. Ein OP ist ein großer Eingriff, da kann doch sonst noch was passieren. Und Michael antwortet, ja, es ist ein Risiko, aber es ist auch Routine, dieser Eingriff. Und nach dem Eingriff wird ihre Frau eine Woche in der Klinik bleiben müssen und dann 3 bis 4 Wochen wird sie sich schonen müssen. Danach kann sie ein normales Leben führen. Und Christian kommt dazu, Reinhard fragt, was ist mit den Kindern? Denen macht das doch auch Angst. Und Christa erwidert, die lieben ihre Tante, die verstehen das. Und Reinhard, ja, muss in die Bäckerei, muss jetzt los. Und Christa fragt, was soll ich denn jetzt machen? Und Christian sagt, reden Sie erstmal mit Ihrer Schwester. Und das will Christa dann machen. Aber in der nächsten Szene sehen wir erstmal Anna auf der Leiter. Und sie schraubt irgendwas am Fenster, an der Decke oder so. Und Christian kommt hinein in das Haus und Anna sagt, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie sich duzen.
Ich überlege gerade, war da nicht schon mal vorher so eine Dutz-Geschichte, wo er aus Versehen du gesagt hat?
Oder ja, so? Da war aus Versehen die Vornamen und ja. So, aber danach waren sie wieder beim Sie und Frau Schöller und Herr Kleist oder
ja,
so.
Ja, stimmt, ja.
Jetzt ist auf einmal du. Es ist im Grunde wie im Synchron. Also sie duzen sich ab dem Moment, wo sie sich küssen. Also weil das wird jetzt die Szene, wo sie sich küssen. Nee. Christian entschuldigt sich, dass er sie gestern nicht reingebeten hat, als sie am Gartentor waren und Paul gefragt hat, was die denn hier macht. Aber er wollte keinen Fehler machen, weil es ist das erste Mal seit Marlenes Tod, dass er mit einer anderen Frau aufgetaucht ist. Und sehr interessant hier, musste man noch mal darauf achten, wenn du noch mal das offen hast, sie steht auf der Leiter und steckt die Hände in die Hosentasche. Auf der Leiter stehend.
Ja, die Kleists versuchen das vielleicht so... das ist so eine kleine Hommage an Johannes, der ja sogar Stunts hinbekommt.
Stimmt, da hätte sie wahrscheinlich noch so einen Backflip von der Leiter gemacht.
Genau.
Nein, aber sie meint, er muss sich nicht entschuldigen und es gibt noch ein bisschen Geplänkel auf der Leiter, was wirklich nur Smalltalk war, was man nicht aufschreiben muss. Und dann fällt sie fast, aber er hält sie fest. Ja, und Paul kommt unten in die Praxis, sagt Nora, er sollte nach der Schule herkommen. Und Nora meint, Christian ist oben bei Frau Schöller und Paul geht nach oben. Christian hebt Anna an der Hüfte von der Leiter. Sie landen in der Kussposition und ihre Lippen berühren sich. Als Paul das Zimmer betritt und ruft, Papa! Und dann wirft er Christian vor, du hast mich vergessen, du bist ein ganz blöder Papa. Wir sollten doch zur Musikschule. Und Christian rennt hinterher, aber doch nicht heute, morgen! Und Anna sagt zu sich selbst, das wird wohl nicht einfach. Und dann betritt Nora und sagt, das habe ich gar nicht von Ihnen gedacht. Dass Sie... Nein. Nein, hat niemand mit angehört, diesen Satz zu sich selbst. Christa und Angelika spazieren durch den Park und haben jetzt das Gespräch wegen der Nieren. Angelika sagt, sie will keine Niere von ihr, deswegen ist sie nicht gekommen. Christa fragt, warum dann? Angelika sagt, Wiedergutmachung. Mutter und du, ihr hättet mich gebraucht. Aber hätte sie damals erzählt, dass sie so krank ist, dann wären die beiden durchgedreht. Es war ihr lieber, sie ist sauer. Das ist sie ja eh immer. Sie weiß selbst, dass sie viel falsch gemacht hat. Sie konnte nicht so brav, nicht so grausam und nicht so fleißig sein wie Christa. Und sie hat nie genügt, sie hat immer nur genervt. Das Einzige, was sie konnte, war weiter von der Brücke zu spucken. Und sie, also Christa, war ein Vorbild, das man nie erreichen konnte. Und Christa erwidert, unsere Mutter hat dich mehr geliebt als mich. Aber Angelika meint, das ist Quatsch. Sie hat den Mist gebaut und hat dich dafür verantwortlich gemacht. Und dann tauschen sie ein, zwei alte Geschichten aus und lachen. Und Angelika sagt, ich verdanke dir alles. Ich verdanke nichts unseren Eltern, sondern alles dir. Du hast sie sogar überredet, mich ziehen zu lassen. Und ich konnte weit weg mich endlich entfalten. Sie wollte was wieder gut machen, dass sie gekommen ist. Sie wollte, dass sie es schön haben, die Tage hier. Aber sie hat es wieder vermasselt. Und Christa sagt, du kriegst meine Niere. Ist das klar? Und es gibt eine Umarmung und die scheinbare Lösung der Situation. Nachts will Christian Paul noch was vorlesen, aber Paul will nichts hören, will lieber schlafen. Und Christian sagt, sei nicht so, Frau Schöller und ich mögen uns. Und dann küsst man sich auch mal. Wir in der Familie küssen uns doch auch. Und Paul sagt, aber nicht so. Und fragt ihn, ob er verliebt ist. Und Christian sagt, ja. Und Paul wirft ihm vor, hast du etwa Mama schon vergessen? Und Christian antwortet, ich werde Mama immer lieben und nie vergessen. Und Paul sagt, ich auch. Und als er sagt, er weiß schon gar nicht mehr, wie sie aussieht, sagt Christian, wir können uns ja mal ein paar Fotos anschauen und Geschichten über sie erzählen. Und das findet Paul sehr gut und schlägt vor, Christian holt sofort die Fotos.
Da lässt er sich natürlich auch wieder sehr schnell umstimmen. Sagt sofort, oh ja, holst du die Fotos? Also sofort, also die Familie Kleist ist sehr schnell begeisterungsfähig. aber der Konflikt an sich ist natürlich interessant. Die Tatsache, dass man jetzt hier auch so fragen muss, okay, wie verhält sich Christian dazu, dass er jetzt jemanden Neuen kennenlernt, wie kann er das auch so rechtfertigen und so. Das finde ich eigentlich ganz, fand ich auch nicht schlecht gemacht, dass das sozusagen Paul dann durch Zufall mitbekommt und dann schon enttäuscht ist und so. Also diese Wut des Kindes fand ich ganz gut dargestellt.
Ja, schon, wie gesagt, mir scheint Paul ein bisschen zu jung dafür zu sein, aber sonst ja.
Ja, das kann sein, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Reinhard und Christa laufen nachts durch Eisenach und Reinhard meint, er versteht es und würde für seinen Bruder natürlich das Gleiche tun. Christa meint auch, sie kann nicht anders. Reinhard will es ihr nicht noch schwerer machen, aber er hat einfach Angst um sie. Und sie küssen sich sehr innig und Christa sagt, so haben wir uns schon lange nicht mehr geküsst. Und Reinhard sagt, wie dumm von uns, das sollten wir öfter tun. Anna und Christian laufen auch nachts durch die Stadt. Und Christian sagt, ich habe Paulchen erzählt, dass ich mich in dich verliebt habe. Und Anna antwortet, ah, er erfährt es also als Erster. Und vielleicht möchte ich es ja auch gesagt bekommen, so offiziell. Und Christian wird sehr offiziell, als er sagt, sehr geehrte Frau Schöller, ich habe mich in sie verliebt. Und als sie sich küssen wollen, wird Christian auf der Straße erkannt von einem Statisten, der einfach nur sagt, hallo, Herr Dr. Kleist. Und Angelika meint, sie muss ihr Leben auch neu sortieren. Sie will sich nicht Hals über Kopf in eine neue Beziehung stürzen.
Musst du Anna dennoch sagen, Angelika ist jetzt
gesagt. Ach Gott, Anna, ja. Diese A-Namen hier, ne? Also Anna, Angelika, Christa und Christian. Und drei Majas und zwei Frau Walters.
Genau. Hier, falls es dir mal aufgefallen ist, wie lustlos, also mit den Leuten, die da sonst unterwegs sind, muss ich sagen, die so im Hintergrund das Café besuchen, möchte ich sonst nicht abends ein Café besuchen, weil die wirken sowas von lustlos. Keiner redet, keiner macht irgendwas.
Das war in der letzten Folge auch schon mal so. Ja. Dass irgendwie im Café dann alle irgendwie da so sitzen und in Zeitlupe und genau in dem Moment, wo die Kamera vorbeikommt, weiß die Kellnerin, jetzt muss ich das Kännchen von Tisch auf die... So, also,
ja.
Die Statisten sind stets bemüht. Also dennoch sehen wir am Ende dieser Szene einen innigen Kuss zwischen Anna und Christian. Also es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Peavy ist bei der Reha am nächsten Tag und wird im Pool von Katrin betreut. Er wird irgendwie treiben gelassen mit so Hilfsmitteln und sie lässt ihn los und gibt Stütze. Und er erzählt ihr, dass er am Wochenende, nee, ich glaube, sie fragt, ob er am Wochenende nicht nach Hause darf. Und Peavy sagt ja genau und freut sich sehr darüber und ringt sich durch, sie zur Party einzuladen. Und sie freut sich und lächelt einen kurzen Moment, aber sagt dann, sie kann leider nicht, weil sie fährt mit ihrem Freund am Wochenende weg. Und ja, natürlich dieser Satz, da zerklirrt eine Welt. Peavy mit Kloß im Hals sagt, schade. Also, sie hat einen Freund.
Ja.
Tja, so ist das. Aber fand ich durchaus einen realen Moment. Das, was sich so durchringt nach langer Zeit, irgendwie mal jemanden anzusprechen und dann, nee, da bin ich mit meinem Freund.
Ja, stimmt.
So, oh. Christian wird im Büro angerufen. Michael teilt ihm mit, Angelika sei nach Italien gefahren. Und Christian fragt, ist sie wahnsinnig? Und fährt zu Christian nach Hause. Und wir sehen Angelika kurz wieder auf dieser Draisinenbrücke. Und Christian fängt Christa in der Stadt ab, fragt nach Angelika. Christa meint, baut sie doch wieder irgendwelchen Scheiß. Und Christa sagt, in der Klinik wurde gesagt, sie sei nach Italien gefahren, aber im Hotel ist sie nicht und hat auch nicht ausgecheckt. Christa sagt, sie will nicht, also Moment, Christa sagt, Angelika will nicht, dass ich dieses große Opfer bringen muss. Und Christian erwidert, sie hat irgendwas von einer Brücke erzählt. Und Christa weiß, ah, die Eisenbahnbrücke, da waren wir als Kinder oft. Und sie fahren eilig los, kommen an an der Brücke und Angelika steht bereits mit ausgebreiteten Armen oben. Und Christa und Christian kommen an. Und ich glaube, ach so, genau. Sie, also Angelika, bemerkt Christa und sagt, bleib stehen, sonst lasse ich mich fallen. Eine gute Antwort von Christa wäre gewesen, komm da runter, sonst lass ich mich fallen.
So. Ja.
Und Christian fängt an, die ganze Schallplatte abzuspielen. Frau Walter, warum wollen Sie Ihr Leben wegwerfen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Wenn Sie zu stolz sind oder sich schämen, dann denken Sie an die Kinder. Wollen Sie, dass sie um Sie weinen? Aber Christa merkt, dass er damit nicht so ganz durchdringt. Und ist weit weniger einfühlsam, reißt sie von dem Podest, gibt ihr eine Ohrfeige und schreit sie weinend an. Das hast du dir ja fein ausgedacht. Was glaubst du, wie ich mich fühle, wenn du springst und ich muss weiterleben mit meinen zwei Nieren? Glaubst du, da freue ich mich jeden Tag, du dumme Kuh? Und das ist die Szene, die mir, glaube ich, in Erinnerung bleiben wird, weil das wäre halt so typisch Dr. Kleist gewesen, wenn halt hier irgendwie sein großer Appell an die Menschlichkeit oder wie man auch immer das nennen kann, dazu führt, dass sie einsieht, sie lag falsch und so weiter. Aber das ist nicht der Fall, sondern stattdessen ist es ihre Schwester, die genau weiß, wie er mit ihr umgehen kann und die sie runterzerrt, ihr eine Ohrfeige gibt und sie dumme Kuh nennt und damit die Situation entschärft.
Ja, ich hab nur, als sie da so angefing rumzuschreien, das war genau die gleiche Wut, mit der sie immer so gesagt hat, Bastian! daran musste ich vor allem denken. Aber ja, du hast recht, stimmt. Sehr ungewöhnlicher Verlauf eigentlich.
Ja, aber auch nicht unreal, glaube ich. Also,
ja.
Sie umarmen sich und irgendwas wird noch gesagt, aber das konnte ich leider nicht verstehen, weil Christa das so in den Hals von Angelika sagt und so vernuschelt ist. Aber Angelika antwortet im selben Stil, mach ich doch gar nicht, du Heulsuse. Also die beiden verstehen sich. Und ja, Christa sagt, kommen Sie, wir bringen Sie weg und Sie verlassen die Brücke. Und später in der Klinik ist dann die OP gut verlaufen. Christian erzählt Reinhard davon. Das Organ wurde angenommen und arbeitet einwandfrei. Reinhard ist sehr froh. Christa kommt in 3 bis 4 Tagen heim. So lange kann Lukas bei Paul schlafen. Rainer sagt, danke, das hilft mir sehr. Und die nächste Szene sind, die war auch so super, Angelika und Christa, die in Krankenbetten liegen, Seite an Seite. Und Angelika will eine Schwester rufen, um Fenster zu öffnen, weil sie erstickt hier. Und Christa sagt, nee, lass mal bitte, wir könnten uns erkälten. Das ist fast so wie der Beginn eines Sketches, finde ich.
Kann man mal nach der Schwester rufen? Die soll das Fenster aufmachen, ich ersticke hier.
Oh nee, lass mal bitte. Wir könnten uns erkälten.
So ein Quatsch. Das härtet uns nur ab.
Ich würde eine ganze Folge gucken, nur mit Angelika und Christa im Krankenbett, die ihr Geplänkel haben. Ja. Sich dumme Kuh nennen und.
Ja, stimmt. Sie sind schon wirklich. Also die Folge hat es verdient, dass sie Schwestern heißen. So, ne?
Ja. Reinhard und die Kinder kommen rein. Christa sagt, sie hat nur wenig Schmerzen und Maya findet es toll, dass ihre Mutter das gemacht hat und fragt, ob ihre Tante bleibt. Und Christa sagt, ja, ihr wollt, dass sie bleibt? Na, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Sie macht nichts als Ärger. Und Angelika sagt, keine Sorge, ich fahre nach Hause, aber ich komme euch oft besuchen. Sie will ja schließlich die tolle Tante bleiben. Und alle grinsen, als die Szene endet. Und im Garten steigt die kleine Feier für Peewee. Peewee hat Hunger auf seine Lieblingswurst. Und Lisa ist auch jetzt mal dabei in dieser letzten Szene. Michael steht am Grill, kommentiert, dass er nicht mal mehr wusste, wie Lisa aussieht, weil sie so viel Nachtdienst gehabt hat. Und Christian fragt, wo denn Peewees Therapeutin ist. Und Peewee antwortet, sie ist anderweitig vergeben. Und antwortet seinerseits, oder fragt seinerseits, was macht denn deine Anwältin? Und Christian antwortet, das hat noch ein bisschen Zeit. So, und jetzt der Moment, der, glaube ich, nur deshalb seltsam ist, weil Lukas so eine komische Frisur hat. Peewee und Christian schauen auf Lukas und Paul. Christian nickt so rüber und deutet Peewee an, hinzusehen. Dann schaut Peewee hin, es gibt einen vielsagenden Blick und Peewee sagt, ich werde mal mit ihm reden, wenn es soweit ist, von Mann zu Mann. So, was fangen wir mit diesem Satz an? Konstantin ist eingeschlafen.
Genau. Das wirkt für mich halt eher wie so ein Drehbuchsatz, der so ein bisschen sowas Heroisches haben soll, aber irgendwie nicht hat.
Also, was könnte soweit sein? Was meinen Sie hier? Ich werde mal mit ihm reden, wenn es soweit ist, von Mann zu Mann. Denken wir nochmal daran, Christian, als Peewee noch ein jüngerer Mensch war, hat irgendwann mal gesagt, als Peewee eine seiner Freundinnen hatte, soll ich mit ihm von Mann zu Mann reden? Also damit ist offenbar das Aufklärungsgespräch gemeint. Wir kommen aus der Situation, dass Christian und Peewee sich austauschen, weil sie beide keine Frau mit haben. Also die eine von Peewee ist anderweitig vergeben und die Anwältin, das hat noch Zeit. Dann nickt, genau aus dieser Haltung heraus, kommt dieser Nicker von Christian rüber, von wegen, guck mal, aber hier Paul. Und Peewee guckt rüber und sagt, ich werde mal mit ihm von Mann zu Mann reden, wenn es soweit ist. Damit wird suggeriert, der Einzige, der hier eine Frau mit hat, ist Paul. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder aufgrund dieser Haare denken die beiden, das ist ein Mädchen, Lukas, oder aber man hat hinterher gesagt, wir behaupten einfach, das war ein Mädchen, aber sowohl die Rolle heißt Lukas, das wurde allerdings nie gesagt, dass der Lukas heißt, und es ist auch ein Junge, der diese Rolle spielt. Aber es ist ein unglaublich seltsamer Moment, weil man hat das Gefühl, na guck mal, der hat jemanden mit, der da geht was. Der hat seinen besten Freund mit. Ich werde mal mit ihm reden, von Mann zu Mann. Was ist da passiert? Also, das ist wieder mal was aus der Rubrik, was ist da passiert?
Die
Rubrik, die wir vielleicht aufblasbares Swimmingpool nennen können.
Ein aufblasbares Swimmingpool!
Ein interessanter Name. Stimmt, genau. Oh, da kommt jetzt hier wieder eine alte, gute Erinnerung hoch. Krass, ja, so habe ich das nie, habe ich nie darüber nachgedacht. Aber meinst du nicht, dass es sozusagen, es geht doch eigentlich um diese Erklärung, dass Christian jemand Neuen hat, oder? Ja, aber es wäre komisch, aber es stimmt, es wäre total komisch, dass Peewee das übernimmt oder so.
Es wird angedeutet, dass Paul eine Freundin hat. Als kleines Kind ist das ja wirklich so, okay, er hat halt eine Freundin mit dabei. Als Sechsjähriger ist das ja auch wirklich noch kein Thema. Da hat man ja eigentlich Freunde beiden Geschlechts.
Mhm.
Da ist es noch nicht so ein Thema wie später dann mit 12 oder 13, dass man sagt, oh, hat ein Mädchen dabei, so. Aber mit 6 ist es ja wirklich so, da ist man ja noch wie im Kindergarten befreundet mit Mädchen und Jungs.
Ja.
Und dann nicken sie so rüber, also ich habe keine Frau dabei, du hast keine Frau dabei, aber guck mal, der da, der Sechsjährige, der hat eine Frau dabei, aber es ist Lukas. Ist das ein Junge mit langen Haaren?
Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist.
Und es geht überhaupt nicht darum, dass es Junge ist, natürlich, ne? Sondern es geht darum.
Ja, genau, es geht hier nicht darum, dass es jetzt hier das Thema Homosexualität dabei ist, sondern es geht darum, dass es das irgendwie, müssen wir fast Drehbuch nochmal fragen.
Ja, also es ist mir halt völlig unbegreiflich, was sie hier sagen wollen, mit diesem Schuss kurz auf die beiden Kinder und dann dem Gespräch von wegen, ich werde Mann zu Mann mit ihm reden.
Ja, als ob es da schon Zeit für Aufklärungsgespräche wäre oder sowas, ne? Also,
und, also das Grausamste wäre halt, wenn das Kind tatsächlich diese Frisur hat, weil es halt diese Frisur cool findet, das echte Kind, der Schauspieler, und sie sagen sich, okay, dann müssen wir, auch wenn die Rolle Lukas heißt im Drehbuch, mit diesen Haaren ist es ein Mädchen. So.
Dann wird's übel, ne?
Ja. Also, aber wie gesagt, möchte ich nicht suggerieren. Ich habe einfach ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht in dieser Szene. Christian sagt, es wird noch viele Männergespräche im Hause Kleist geben. Und Pivi sagt, da freut er sich drauf. Und in einer kurzen Einstellung nochmal am Grill sagt Lisa zu Michael, die nächsten 6 Wochen hat sie normalen Dienst, aber dafür hat Michael nächste Woche Nachtdienst. Und die letzten Worte der Folge hat Inge, die sich zu Christian und Pivi setzt und sagt, na, Männer? Damit endet die Folge.
Ja, war da doch ein paar bemerkenswerte Sachen dabei in Folge 56 Schwestern. Ich muss sagen, du hast sehr viel aufmerksamer geschaut als ich und hast eine Menge Gedanken dir gemacht und eine Menge Überlegungen angestellt. Da kann man teilweise gar nicht mehr viel ergänzen, weil es dazu nichts Besseres gibt, sich da auszudenken. Gerade deine Analysen jetzt auch am Ende, wie seltsam das eigentlich ist, die Darstellung. Jetzt auch nach Betrachten der Folge, ist sie vielleicht vorne in der Bezeichnung skurril?
Du meinst, der Titel ist skurril?
Genau, nee, die Folge an sich, die Gestaltung.
Also es ist, wie gesagt, sehr viel passiert, weil wir haben ja wirklich, ich habe mir kurz aufgeschrieben, Story dieses Schwesternverhältnisses, Story um Nieren, also eine Medizinstory, Story um Peewees Reha, Story um Peewees kurzes Verliebtsein, dann ist aber die auch schon wieder vergeben. Story von Anna und Christian, wie deren neue Liebe ist. Story von Christian und der Familie, wie er mit einer neuen Liebe umgeht. Das sind jetzt 6, 7 Stories in einem. Ich will nicht sagen, dass es nicht genug Raum gibt für jede Story. Die Bernd-Story mit dem neuen Schild ist dann noch gar nicht dabei. Aber es ist halt sehr viel passiert. Und dann wirkt halt manches auch so ein bisschen komisch manchmal, wenn man so viel in so einer Episode zeigt. Aber ich fand nicht, dass es überfrachtet wirkte.
Ja.
Das Einzige, was vielleicht ein bisschen überflüssig war, war wieder mal die Story um Bernd Spengler, wo ich halt leider wieder sagen muss, Erwin Baum kam vor, wenn man den Bürgermeister brauchte, und Bernd Spengler kommt immer vor, egal ob er Sinn hat oder nicht. Also.
Ich glaube, es gibt keinen, der sich hier einen schwereren Stand hat im Moment bei uns als Bernd Spengler. der sich noch hier so in die Herzen spielen muss und das sich erarbeiten muss. Ja, weil er auch immer die falschen Ideen hat. Und also ich meine, also er hat doch wirklich zu tun, dass er sich da auch immer noch um das Schild der Anwältin kümmert, das dann aber wieder völlig falsch ist und so. Ja, alles ein bisschen.
Ansonsten muss ich halt wirklich sagen, Sonnensee, oder wie sie ausgesprochen wird, Sonnensee neu, fand ich wirklich gut. Sie ist mir nicht so positiv aufgefallen. Damit will ich nicht sagen, dass sie schlecht ist in Pastewka, aber sie ist mir halt einfach nicht aufgefallen. Hier kann sie viel zeigen. Sie kann eine schöne Bandbreite zeigen von Familiensituationen. Dann eben aber auch, sie ist ein bisschen angeschlagen am Anfang. Dann diese Sorge um die Schwester, das Verhältnis zu ihrem Mann, den sie überzeugen muss, dass sie das machen muss für ihre Schwester und so weiter. Dann dieser Ausbruch am Ende auf der Brücke. Also sie kann viel zeigen und das war, glaube ich, schon eine schöne schauspielerische Herausforderung.
Ja, das stimmt. Das bei ihr steckt auf jeden Fall gute Substanz so dahinter. Ne? Das ist mir auch, das mir auch aufgefallen. Das war.
Tja, mal gucken, wie wir die Episode im Großen und Ganzen bewerten. Aber so also, rein von der Unterhaltung, weil eben so viel passiert ist, würde ich sagen, es war schon eine gute Episode.
Ja.
Ja. Ich habe mich teilweise etwas gewundert über manche Dinge. Aber.
Ja, genau. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Anfangsurteil. Durch deine Beobachtung kommt da jetzt noch ein bisschen mehr Leben rein, aber an sich, sonst würde mir jetzt nicht ganz eine große Erinnerung bleiben, wobei ja wirklich ein paar Sachen passieren, die hier so ihren Anfang nehmen, gerade mit den Frauenbeziehungen und sowas, oder eben nicht ihren Anfang nehmen, aber dann noch irgendwie eine Bedeutung bekommen oder so. Interessant wird es ja nochmal, wie es denn ist, dass ja Peavy noch von seinem Schicksal überhaupt nichts weiß. Ne?
Genau, das finde ich aber auch wieder eine schöne Sache, dass wir diesen Brotkrumen hingeworfen kriegen, dass da was ist, aber das in dieser Folge noch nicht auflösen. Da ist das, da ist die Serie auch moderner geworden, dass man eben manches einfach mal für ein, zwei Folgen liegen lässt. So ähnlich wie ja auch schon Peavys Krankheit, die in einer Folge gezeigt wurde mit den Rückenschmerzen und dann in der nächsten Folge erst aufgelöst wurde, worum es sich dabei handelt.
Ja.
Das finde ich angenehmer, als alles in derselben Folge zu enthüllen und aufzuklären, wo es aufgebracht wird.
Das stimmt. Eine solche Folge, bei der du so viel festgestellt hast und bei der es sehr viele Dahlmann-Kandidaten gibt, ich bin natürlich ganz besonders gespannt, wer den Dahlmann von dir bekommt.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Lass uns diskutieren über, wer den Dahlmann von mir kriegt. Ich habe mir drei Leute aufgeschrieben, ohne Reihenfolge, ohne Wertung. Lass uns mal gemeinsam erörtern, wer ihn kriegt. Tatsächlich Nummer eins wäre bei mir Paul.
Ach krass.
Für dieses, was machten die hier?
Ja.
Mir ist völlig bewusst, das ist ein Kind. Aber ich glaube, wenn ich so gesprochen hätte als Kind für meine Zeit, dann hätte schon irgendwer zu mir gesagt, ey, zeig mal ein bisschen Respekt und kannst auch normal fragen und so. Vielleicht also irgendwie ein Kandidat dafür.
Ja.
Christian, für Haare durchwuscheln. Scheint mir nämlich auch eine Statussache zu sein. Weil auch da, dreh's mal um. Peavy würde niemals zu seinem Vater gehen oder du würdest nie zu deinem Vater gehen und sagen, na, und ihm so die Haare durchwuscheln. Das ist einfach irgendwie, man wuschelt niemandem durch die Haare, den man nicht für unterstellt erachtet. Und später bei Paul passiert es ja auch, dass er zu Paul geht und ihm die Haare durchwuschelt. So. Und das scheint also irgendwie so eine Statussache zu sein, von wegen, ich stehe über dir und so. Und speziell dann, wenn Peavy sich beschwert und noch sagt, lass das bitte, das dann noch zweimal mit Absicht zu machen, weil er ausnutzen will, dass er noch im Rollstuhl sitzt. Grenzwertig.
Ja.
Und dann habe ich noch Nummer drei, Inge, für die Bewertung von Lisas Leben. Als sie sagt, ja, ich nehme Ihnen mal das Bügeln ab, weil Lisa muss den ganzen Tag schlafen, um abends für das Kind da zu sein. Das ist kein Leben für eine junge Mutter. Wie viele Kinder hat Inge genau? Also, wie Sie beurteilen, das Plappermaul, was ein gutes Leben für eine junge Mutter ist. Also, Inge hat, glaube ich, null Kinder. Also, es sei denn, es wird noch was enthüllt in den nächsten Staffeln, aber steht ihr nicht zu, dieses Urteil.
Ja, sie sagt es auch, finde ich, sehr seltsam, weil ihr sozusagen genau das, was ja eigentlich die Umstände sind, die sie kritisiert, sie ja damit eigentlich auch selber
unterstützt.
Unterstützt, genau. Ja. Also sozusagen, sie lässt sie nicht zu Wort kommen. Also sie sagt ja sozusagen, das ist kein Leben, damit sagt sie ja, die hat zu wenig Autonomie so über ihr Leben, so, sondern sie ist sozusagen nur eine, die arbeiten und tun muss. So. Und aber das sollte Lisa selber sagen, dass es für sie kein Leben ist, aber das ist nicht Inges Job, das zu sagen.
Ja, und vor allem, das wird ja sogar von Christian herausgestellt, als sie dann später sagt, dass Michael sich immer noch so aufführt, als würde er zu Hause bei Mutti leben. Wenn Inge die Hemden wäscht, dann wird er es ja nie lernen. Also wenn Inge das dann alles erledigt für sie, dann ist das ja so, okay, ja, das scheint ja dann zu klappen. Dafür gibt's halt Inge, ne? Also wir müssen nicht aufräumen, Inge kommt ja gleich.
Ja. Ja, genau. Es ist
seltsam. Also sie unterstützt dieses Verhalten selbst und spricht es aber gegenüber Lisa nicht offen an, dann ist es halt einfach nur bla bla, wie gesagt, Plappermaul. Also. So, wer kriegt denn jetzt? Ich tendiere zu Christian aus dem Grund, dass ich halt auch früher manchmal gestylte Haare hatte und es gab nichts Schlimmeres, als morgens den ersten lustigen Kandidaten zu haben, der dir die Haare durchwuschelt und du weißt, du hast 8 Stunden und musst dann noch 8 Stunden lang mit durchwuschelten Haaren, weil du hattest die Frisur perfekt durch den Tag laufen. Aber andererseits ist es halt auch eine ziemliche Nebensächlichkeit.
Ja, Paul würde ich hier den Kinderschutz geben. Und ich finde fast Inge am besten.
Gut, dann geben wir es Inge, weil ich zu emotional bin wegen der Haarsituation und geben ihn Inge. Hatten wir auch sehr lange nicht, glaube ich. Gucke ich gleich mal. Inge Kleist kriegt den Dahlmann von mir.
Ja.
Du hast einen ganz besonderen Dahlmann, hast du angekündigt. Ich bin sehr gespannt.
Oh nein, nicht, dass ich einen ganz besonderen habe. Ich sage nur, ich habe einen, der anders ist als deiner.
Also okay.
Ist solch kleiner. Es gibt ja, wie du weißt, ein paar Sätze, die man mir besser nicht sagt. Zum Beispiel den Satz, das wäre doch nicht nötig gewesen.
Ja.
So zum Geschenk, das ich dir demnächst machen werde, noch nachträglich zu deinem Geburtstag. Und es gibt einen anderen Satz, also meiner geht an Peewee.
Ja.
Für einen Nebensatz, den ich wirklich, bei dem ich sehr empfindlich bin, den ich sehr übergriffig finde.
Ja.
Und zwar sagt er zu der Physiotherapeutin, ist Physiotherapeutin richtig?
Ja.
Sagt er, ich kann ja nächste Woche wieder nach Hause, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Und ich mag das überhaupt nicht, war schon ganz lange so, wenn Leute mir sagen, das kannst du dir nicht vorstellen, weil umgekehrt, genauso wie ich es auch nicht, mag, wenn ich sofort jemandem sage, wenn du sagst, dir geht schlecht, und ich sage, oh, du, das kann ich mir vorstellen.
Naja.
Man sollte von sich aus behaupten, dass er sich das genau vorstellen kann. Man sollte aber dem anderen auch nicht unterstellen, dass er es sich nicht vorstellen kann. Weil, also vielleicht hat sie ja zum Beispiel auch mal so eine krasse Verletzung gehabt. Gibt es ja manchmal, dass Leute krasse Verletzungen haben und das sich dann für Verletzungen interessieren und sowas. Sozusagen, er sagt ja damit, so eine Situation wie ich habe, hast du noch nie gehabt. Mhm. Und das weiß er ja nicht.
Mhm.
Und das kann ich immer nicht leiden, wenn Leute irgendwie sowas sagen. Leute, so dieser Satz, das kannst du dir nicht vorstellen, ist so ein Satz, du weißt nicht, was ich mir vorstellen kann und was nicht. Und mir haben das öfter schon Leute auch in Sachen gesagt, das kannst du dir nicht vorstellen, wo sie gar nicht wussten, dass ich schon in sehr ähnlichen Situationen mal war und ich es ihnen aber nicht erzählen wollte. Und das finde ich dann immer sehr,
ja,
sehr unangemessen.
Da muss ich ja aufpassen in Zukunft, weil den Satz sage ich schon ab und zu selbst. Also muss man mal gucken.
Wenn du ihn mir gegenüber gesagt hättest, glaube ich, hätte ich es bestimmt mal angesprochen. Da wäre es mir bestimmt aufgefallen.
Ja.
Es gibt zwei Leute aus unserer Schule, die das früher mal gesagt haben. Da bitte ich dich darum, die wegzupiepen. Die haben das immer in ihrem Wortschatz. Okay. Bei war sogar das Lustige, dass wir gegenseitig von unserer Flugangst mal erzählt haben und sie dann gesagt hat, du, da hatte ich so eine Angst, das kannst du dir nicht vorstellen. Wo ich dachte, meine Flugangst gilt. Ja, auf jeden Fall, da habe ich den
Satz
bei mir, Dahlmann, Peewee, ich glaube, sein erster.
Oder? Du hast völlig recht, ja, ich habe auch gerade mal geguckt. Du hast noch nie einen Dahlmann an Peewee vergeben und ich auch nicht. Also allererster Dahlmann für Peewee. Und bei mir ist Inge nun wieder allein auf Platz 2, weil sie war punktgleich mit Michael Sandmann. Bei mir steht sogar noch Inge Merz. Ja. Also so lange hat sie keinen mehr bekommen. Aber hat jetzt die Silbermedaille wieder zurückergattert und ja, hat 4 und Michael 3. Lass uns noch über eine Sache diskutieren.
Gerne.
Eventuell ist Angelika ein Milena-Extremer. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, weil über den Milena-Extremer muss man, glaube ich, immer so ein bisschen im Plenum entscheiden, weil wir ja nicht den pro Person vergeben, sondern immer gemeinsam. Warum? Es ist mir aufgefallen, als sie sagt, dass sie sich schon eine Brücke rausgesucht hat und lieber Schluss macht, als irgendwie eine Niere von ihrer Schwester zu nehmen, weil Angelika meint früh in der Episode, sie verträgt kein Mitleid. Deswegen hat sie sich getrennt von ihrem Partner. Und sie will nicht zur Last fallen, sagt sie auch. Mhm. Sie will aber auch nicht in der Schuld ihrer Schwester stehen. Das geht vielleicht so ein bisschen vorbei an der Definition des Milena-Extremers. Denn der Milena-Extremer ist ja der Preis für eine Figur, die einer anderen Figur helfen will, indem sie ihr schadet. Es ist eher ein Ego-Trip. Wenn sie sich lieber umbringen will, weil sie mit den Nachwirkungen dieser Tat ja denn nicht leben muss, weil sie nicht in der Schuld ihrer Schwester stehen will, dann ist es ja eher ein Ego-Trip. Also lieber sollen die anderen trauern, als dass ich in der Schuld stehe. Und die Schuld ist ja eh ihre Wahrnehmung. Also ich glaube, keiner sagt, also nicht, dass Christa irgendwie sagt, ich habe dir meine Niere gespendet und jetzt stehst du in meiner Schuld oder so. Also das wird einfach nicht passieren. Das ist auch alles ihre Wahrnehmung. Mhm. Aber sie kriegt wortwörtlich auf die Fresse für ihr Verhalten. Also ihre Schwester ohrfeigt sie und sagt genau das zu ihr auch. Von wegen, meinst du, ich stehe dann hier und sage, toll, dass ich noch 2 Nieren habe, aber meine Schwester ist tot. Also sie will nicht unbedingt anderen helfen, indem sie ihnen schadet, sondern sie will sich selbst helfen. Und daher ist es vielleicht so ein bisschen an der Definition vorbei. Und wie gesagt, sie kriegt aufs Maul. Also ja, vielleicht ist es auch kein...
Sagen, ja. Ja, ich würde auch sagen, restriktive Auslegung in diesem Fall.
Ja.
Und da sind noch zu viele andere Motive dabei. Die Gemengenlage ist eine etwas andere.
Es ist kompliziert auf jeden Fall. Also komplizierter genau. Als bei denen, die wir bisher hatten, glaube ich.
Genau. Es ist nicht so ein reines, mach dir bitte keine Gedanken um mich, deswegen bringe ich mich jetzt um oder so.
Ja, dann Freispruch.
Also, da würde ich sagen, kein Medienextremer, aber wir behalten es natürlich die Kategorie im Blick.
Okay. Freispruch für Angelika.
Genau.
Gut. In der nächsten Episode haben wir eine neue Chance. Dann gibt es die Episode 5 der 5. Staffel. Diese heißt Tiefer Fall. Anna und Christian haben sich ineinander verliebt, doch ihre Beziehung soll vorerst geheim bleiben. Die beiden ahnen nicht, dass Paul längst Bescheid weiß und auch seine Schwester Clara eingeweiht hat. Christian quälen große Gewissensbisse, weil er Peewee noch nicht gestanden hat, dass dieser seine Tenniskarriere für immer beenden muss.
Heißt es wirklich in der Vorschau, die beiden ahnen nicht, dass Paul das weiß?
Ja.
Weiß nicht, was ist denn deren Problem? Also, der hat es gesehen. Also,
ja, wenn sie es nicht ahnen, sind sie ein bisschen dumm.
Ja, also große Überraschung, das stimmt.
Obwohl, Christian hat ja gesagt, manchmal küssen sich auch Freunde einfach mal so. Also,
ja.
Also es könnte so ein bisschen so gemeint sein, dass sie nicht ahnen, dass Paul längst Clara eingeweiht hat.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja, weil sonst wäre, wenn man das so lesen würde, von wegen sie, Beziehung soll geheim bleiben, die beiden ahnen nicht, dass Paul längst Clara eingeweiht hat, kommt es nicht so ganz zueinander, dass Paul über diese Geschichte Clara eingeweiht hat.
Ja, stimmt.
Na, wie auch immer, wir werden also sehen, die geheime Beziehung war ja auch was Marlene und Christian am Anfang hatten. Das war ja auch, glaube ich, mehrere Folgen lang, dass die Familie Bescheid wusste über die Beziehung, bevor Marlene und Christian Bescheid wussten, dass die Familie Bescheid weiß.
Mhm.
Und die andere Story kommt anscheinend auch zu ihrem Höhepunkt, von wegen, dass Peewee seine Tenniskarriere aufgeben muss. Du wirst es ja wissen, aber es wird natürlich interessant sein zu sehen, was Peewee dann stattdessen macht. Denn irgendwas muss er ja machen.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich auch der Aufhänger dafür, dass er eben dauerhaft in der Serie bleibt, weil ja sonst sein Status immer so ein bisschen war, dass er als Tennisspieler wieder nach, was war's, Florida, glaube ich,
ja,
zurück muss.
Ja, die USA, genau. Ja.
Also wird er demnächst die USA-Flagge mit einer Thüringen-Flagge austauschen.
Genau. Ich sag nur, stell dich mal darauf ein, notfalls schon mal die Europax bereitstellen, wenn es wieder heißt, ich verstehe nicht, warum du nicht kämpfst. Aber mehr sage ich nicht. Tiefer Fall, Martin.
Ja, es wird ein tiefer Fall nächste Woche, okay.
Ja.
Gut, dann haben wir es geschafft.
Genau, mir hat Spaß gemacht, mit dir die Folge zu rezipieren. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sehen uns dann, wir hören uns nächste Woche Donnerstag.
Wenn es nicht wieder heißt, Schwestern.
Ja, genau. Das ist jetzt die Ankündigung. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis bald.
Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht kämpfe.
Ja, Martin, ich verstehe nicht, warum du nicht einfach kämpfst.